Na, ihr kleinen Reisemäuse, hier ist Howie Howerson. Was geht ab hier? Ganz kurz vor dem Bergcast. 223. Ist es nicht komplett verrückt? Es ist Juli, Leute. Es ist nicht heiß draußen, aber wir machen uns ein paar heiße Gedanken, denn wir reisen heute gedanklich und auditiv nach Bosnien. Es geht um die Rallye Bosnia, eine ja inzwischen Institution, wenn man über Amateur-Nachwuchs- und Spaßrallyes nachdenkt. Eigentlich ist es übrigens ein Roadbook-Camp, ja, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Und ich habe mir zwei ganz wunderbare Gesprächspartner hier ins Bärs-Studio geholt, nämlich zum einen den Felix, der schon länger in der Bubble ist und der die Bosnia schon mehrfach gefahren ist. Und wie sollte es anders sein, wenn wir über das Thema Rallye reden? Den Grisi, der ist auch am Start, ey. Und der fährt dieses Jahr damit und der ist auch schon ein bisschen aufgeregt und der stellt Felix natürlich ein paar Fragen, die für ihn noch wichtig sind. Außerdem haben wir eine Handvoll Audiokommentare, ein kleines Interview und ja, die ganze Mütze mal wieder voll, Leute. Eine Sache vorweg noch, es lohnt sich heute besonders lange dran zu bleiben, denn am Ende oder irgendwann, ja, ich verrate natürlich nicht wann, da findet ein kleines Gewinnspiel statt und es gibt nichts anderes zu gewinnen als ein wirklich unfassbar schönes Hardcover-Buch über die Rallye Dakar von KTM und anderen zusammengeschrieben. Es ist, also ich habe es hier auch liegen als Bildband, ne? Ich muss ehrlich sagen, eins behalte ich von den Dingern. Ja, das finde ich ganz, ganz wunderbar. Ihr könnt es gewinnen, kostenlos. Wir schicken es euch nach Hause und ich weiß gar nicht, was das wert ist. 100.000 Euro oder so. Keine Ahnung. Hier kommt die Folge und ganz viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns ja mal bei der Rallye Bosnia.
Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur.
Bärcast, dein Motorrad.
Ja, servus, liebe Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist euer Lieblingsmotorrad-Podcast, Motorrad- und Reise-Podcast. Und mir ist aufgefallen, ganz viele Podcasts fangen inzwischen damit an, das ist eine besondere Folge, als wenn alle Folgen so besonders sind, ne? Das ist aber eine besondere Folge heute. Ich sag's euch, Leute. Denn wir reden heute über zukünftige Vorhaben. Wir reden heute über Rallyes auf mindestens Amateurniveau, eventuell auch mehr. Wir werden mal ein bisschen abchecken, denn wir reden heute über die Bosnia-Rallye und hier sitzen mit mir zwei, die da was zu sagen können und zwar aus ganz unterschiedlichen Ecken, aber dazu gleich mehr. Felix, herzlich willkommen bei uns. Alles gut bei dir?
Hi, danke für die Einladung, dass ich da sein darf. Alles wunderbar.
Nice. Ja, wir sprechen gleich noch ein bisschen über dich und so, aber bevor es so richtig ans Eingemachte geht, Grisi, du bist auch am Start heute. Und du bist auch bei Bosnia am Start dieses Jahr. Das freut uns alle. Wir sind gespannt. Wie ist die Lage
bei
dir?
Was eine Überraschung. Ne? Ja, alles gut. Ne? Was eine Überraschung. Es geht um Rallye in der Folge und ich bin
na
dabei.
So. Na sowas.
Wie kann das passieren? Ja, mir geht's gut. Freue mich auf die Aufnahme heute.
Fein. Ja, ist doch auch wirklich. Heute Mittag haben wir noch telefoniert ein bisschen länger und wir haben beide dazu gekommen, so, ey, das und das drückt gerade und hier ist ein bisschen Nerverei, aber diese, weiß ich nicht, 1-2 Stunden, die wir hier podcasten, ist immer so ein bisschen, ich nehme mich raus aus allem, ne, und bin jetzt nur hier fokussiert. Ich habe leider nichts zu trinken, habe ich gerade im Vorspann gemerkt, aber dann hole ich mir gleich noch. Und ja, ich habe auch richtig Bock. Achso, mir geht's auch gut, dankeschön. Mich fragt ja sonst keiner. Ey, Bosnia Rally, ne? Felix, lass mal erstmal über dich ein bisschen reden. Du bist schon eine Zeit lang in der Bubble und wir hatten hier und da mal ein bisschen Kontakt und irgendwann hast du gesagt, Mann, Bosnia, da könnte ich ein bisschen was zu sagen. Wie stehst du überhaupt zum Thema Motorradfahren? Bist du selber viel unterwegs oder fährst du viel Rallye oder wie stellt man sich das bei dir vor?
Ja, also zum Motorradfahren, wie stehe ich dazu? Also natürlich fahre ich, seit ich 18 bin, darf man ja, erst ja. dann, aber das Thema Offroad-Fahren, gerade so eher im Big Adventure-Bereich, so seit ungefähr 9 oder 10 Jahren jetzt.
Ah ja, okay.
Und dieses Rallye-Thema hat mich schon immer irgendwie ein bisschen begeistert, aber es war halt immer, sag ich mal, natürlich nicht vorstellbar, an irgendwelchen dieser bekannten oder namhaften Veranstaltungen irgendwie teilzunehmen. Das sind ja dann auch alles Rennsportveranstaltungen, aber dieses, ich nenne es mal touristische Rallye, in Anführungsstrichen Rallye-Thema, wie zum Beispiel die Bosnia-Rallye oder so Transitalia-Marathon und so, das finde ich zumindest, habe ich so wahrgenommen, ist so in den letzten Jahren irgendwie immer attraktiver geworden oder immer mehr Leute nehmen da teil oder berichten zumindest darüber. Und das hat mich dann auch so gepackt. Und ich würde gerne viel öfter Rallyes fahren, aber der Klassiker ist halt Familie, Job und so, das Thema mit der Zeit, kennt ihr wahrscheinlich auch, ist dann irgendwie nicht immer so einfach unter einen Hut zu bekommen. Aber ich war eben zweimal bei der Bosnia Rallye jetzt dabei. Ja. Dieses Jahr klappt es leider nicht, vielleicht nächstes Jahr wieder.
Ja.
Und ja, richtig. Deswegen dachte ich, vielleicht kann ich so ein bisschen meinen Senf dazugeben, weil ich so meiner Meinung nach erfahren oder wahrgenommen habe, dass auf YouTube und Co. schon vieles so, finde ich, gibt es schon viel, also viele Videos von Profis, sag ich mal, so 1000 PS oder Jens Cook und so, die das wirklich professionell machen, aber auch so Amateurfilmer.
Ja.
Du kriegst da schon einen guten Einblick in die Veranstaltung und so. Aber irgendwie über für diejenigen, die sich dann drauf vorbereiten oder so, finde ich, findet man wenig. Also was hat es für einen Anspruch? Auf was sollte man vielleicht so ein bisschen achten? Und ja, zweimal war ich jetzt halt dabei und kann da ein bisschen mitreden und
ja, ich glaube, vielleicht. Was heute, glaube ich, besonders interessant ist, ist, wenn die Leute da draußen so ein bisschen auch raushören können, ey, wo standest du zum Beispiel auch fahrerisch, als du da das erste Mal dabei warst, ne? Und was erwartet einen eigentlich? Das ist für Grissi wahrscheinlich auch nochmal interessant. Also Grissi hat wahrscheinlich schon alles gelesen, was man über die Bosnien lesen kann. Aber für den ist sicherlich auch interessant, denn Grissi, da werden wir gleich auch drüber schnacken. Du hast ja auch so ein paar Sachen vorgenommen. Du willst ja, also ganz grob, glaube ich, kann man sagen, so eine Rallye wie die Bosnia, die kann man auf verschiedene Arten und Weisen, kann man die fahren, ne, und da herangehen. Ja. Und das wäre ganz schön, wenn das so heute so ein bisschen rauskommt, mit welchen Zielen man und wie ambitioniert man da rangehen muss oder auch darf. Ne? Aber wie gesagt, ein Schritt so nach dem anderen. Felix, wie bist denn du zum Motorradfahren sonst gekommen? Du hast eben gesagt, jetzt Offroad seit 10 Jahren und so, aber sonst schon ewig lange und so. Wo warst du denn vorher unterwegs?
Ja, also zum Motorradfahren gekommen. Mein Vater ist Motorrad gefahren, irgendwie fand ich es schon immer cool.
Klassiker.
Und dann ab 18 habe ich dann meinen Führerschein gemacht und ganz normal Straßenmotorräder gefahren. Auch eher dann am Anfang die typischen so Supersportler und so weiter.
Witzig, das ist bei ganz vielen
einfach,
so, ne?
Ja, ich glaube einfach der Optik geschuldet oder so weiter.
Ja,
viele ganz am Anfang ihrer Motorradkarriere stehen halt auf die Sportwägen sozusagen
unter den
Motorrädern und dann muss es halt extrem PS-reich und sonst was sein. Und da bin ich dann ein paar Jahre verschiedene Modelle gefahren. So Klassiker, GSX R1000 und so Zeugs. Und wie war das dann? Ja, und nach, dann bin ich mal eine Weile so eher so Supermoto-Kategorie gefahren.
Ja.
Und durch einen, letztendlich Cousin meiner Frau, mit dem ich dann auch viel Motorrad gefahren bin, bin ich dann eher so in dieses, Adventure-Bike-Ecke gekommen, weil der sehr, sehr schon immer dieses Reisen oder so abenteuermäßig unterwegs sein, sehr liebt, sei es mit dem Bus oder Auto, aber auch Motorrad. Und so kam ich überhaupt so in die Ecke und das erste Mal wirklich Offroad gefahren mit so einer größeren Maschine. Da hatte ich eine KTM, eine 1190er Adventure, genau. Das war 2015, da war im Schwarzwald, also bei Touratech, wahrscheinlich ja bekannt, da war dann auch so ein, war der Travel-Event damals und im Rahmen dieses Travel-Events war dann so, ich nenne es mal geführte Touren.
Ja, ich kenne das.
Schwarzwald, Onroad, aber auch Offroad. Und ich komme ja aus der Stuttgarter Ecke, also Baden-Württemberg. Und hier ist ja das Thema Offroad-Fahren, kannst du ja komplett vergessen. Also da wirst du ja sofort von jedem Förster, Jäger oder Polizisten runtergeholt. Und es war dann halt irgendwie besonders, hey mal, wir haben da die Möglichkeit, irgendwie Offroad zu fahren im Schwarzwald. Yeah. Und dann, das war die erste Berührung damit. Und ich habe total Blut geleckt. War dann aber auch die erste Berührung des Motorrads auf dem Boden. mit dem Boden.
Was aber für ein Motorrad hattest du zu der Zeit? Oder hattest du dir was ausgegeben?
Die KTM 1190 Adventure. Okay. Genau. Also auch gar nicht die Standardversion, nur mit ein bisschen groberem Profil drauf. Aber das fand ich so geil, hat so Spaß gemacht und seitdem bin ich da voll in dieser, Enduro oder Offroad-Schiene, Adventure-Schiene unterwegs und so kam es dann.
Ey, witzig, hast du es eben gesagt, weißt du noch, welches Jahr das war mit dem Travel-Event?
2015 meine ich. 2015.
Digga, das gibt's doch gar nicht. Da war ich doch auch da 2015. Bin ich auch mitgefahren.
Kann sein. Also hat nämlich damals, vielleicht kennst du ihn auch, Frank Gerlach.
Ja.
In der Szene auch unterwegs. Der hat es da organisiert. Der hat ja sehr, sehr gute Connections. Machen sie ja bis heute diese Active Adventure. Ist ja auch so ein Event immer. im Herbst und der hat da sehr, sehr gute Kontakte da unten und da konnte man das anbieten. Das war halt echt cool.
Den kenne ich sogar ganz gut tatsächlich. Der ist doch mit den Good Souls unterwegs.
Richtig, genau.
Genau.
Und vielleicht, genau. Und da war vielleicht, weil du
Liebe Grüße.
Sagtest, ja, weil du vorhin sagtest, fragtest, ob mit welchem Niveau man da rangeht oder so weiter. Also zum Zeitpunkt der ersten Bosnier war ich bei Good Souls auch Instruktor sozusagen.
Ah, okay. Also, okay. Das ist ja schon eine Ansage.
Aber können wir auch natürlich nachher noch drauf kommen. Ich weiß nicht, wie da deine Reihenfolge ist.
Also ich habe
aus der Clique.
Ich habe so einen kleinen roten Faden, ne? Aber den meistens verlieren wir den nach 30 Minuten und gucken mal, was passiert so. Go with the flow, ne? Mega spannend auf jeden Fall, dass du so ein, also ich würde nach diesen vielen Jahren Podcast, die wir hier machen, würde ich sagen, das ist schon fast der klassische Weg, wie du da rangekommen bist. Also das geht wirklich. Ja, ich habe eben so im Hinterkopf überlegt, diese Parallele, oder kann man eine Parallele ziehen zum Autofahren? Denn, also wenn man ein bisschen autofasziniert ist, dann ist es ja auch oft so, dass sich zumindest so 18, 20-Jährige so auch für die Fast and Furious Autos ein bisschen interessieren, ne? So die schicken, schnellen Autos. Und wer kauft sich denn einen Rubicon Jeep so mit 18?
Ja, ist so.
Also unabhängig vom Geld jetzt, das muss er auch noch haben. Genau. Das stimmt. Bei mir war das ja auch so, ne? Ich hatte ja eine Kawasaki Ninja und das war auch immer mein Traum, so mit so einem Ding zu fahren irgendwie, ne? Und ich erzähle es ja heute noch ganz gerne. Die gibt es ja als R-Version oder heißt die sogar RRR heißt die, glaube ich, sogar dann, ne? Wenn das so die Racing-Version ist.
Die Ninja.
Ja. Und das Ding war halt wirklich für die Rennstrecke so, das war mega ungemütlich damit zu fahren, ne? Also
total.
Du hast immer den Tank, der so, sag ich mal, die Ausrüstung reindrückt beim Bremsen, ne? Und ich hatte immer so blaue Stellen an den Händen, weil du ja ständig auch darauf gedrückt wirst und so, ne? Ich meine, ich bin bestimmt auch nicht optimal gefahren, aber das weiß ich noch. Und eigentlich war es total Banane, aber ich bin überall damit hingefahren. Ich bin damit irgendwie durch halb Deutschland gefahren, weil ich das so geil fand. Aber es ist eigentlich total dämlich, ne? So.
Total. Naja. Aber das ist echt typisch.
Also. Naja. Ey, aber was wir erstmal hier konstatieren können, was wir feststellen können, ich sitze hier mit zwei Bavüs heute im Chat aber hier.
Hallo. Okay, wusste ich jetzt auch nicht, alles klar.
Ja, der Grissi ist doch aus der Gegend, so. Ja. Ja, ich meine, sind das alles Schwaben? Sagt man das denn so? Muss vorsichtig sein, ne?
Das kommt drauf an. Nein, gibt nur noch die Badner und dann geht es teilweise auch ins Fränkische und die Hohenlohe und
mit den Franken
in welchen Mikrokosmos du da eintauchst, musst du da auch schon vorsichtig sein.
Ja gut, dann sage ich lieber gar nichts dazu.
Aber ich bin auch nur zugezogen oder wie man auch immer sagt. Also nicht.
Wo kommst du ursprünglich aus? Welcher Ecke so, Felix?
Also geboren bin ich in Berlin, aber das ist eigentlich nicht so aussagekräftig. Ich bin recht früh, Familiengeschichte, aufgewachsen bin ich tatsächlich in Freiburg. Also schon auch Baden-Württemberg, ganz links unten, also Schule und allem drum und dran.
Ja,
also kann man eigentlich sagen, Freiburg.
Ja,
und dann der Liebe wegen nach Stuttgart.
Ah, liebe Grüße. Stuttgart.
Also, nicht wegen der Stadt, sondern
eine
Frau.
Das dachte ich mir schon, ey. Ist eigentlich der Bahnhof fertig inzwischen in Stuttgart?
In Stuttgart? Nee.
Ja. Noch nie. Der hier Stuttgart 21 gab es doch das Projekt immer.
Richtig. Aber wieso sollte er 2024 schon fertig sein? 21 heißt
also, ich wollte nur mal fragen. So.
Ich frage einen Freund, ne?
Deutschland und Großprojekte, ne?
Richtig, genau.
Naja, okay, aber ihr habt ja wirklich, wo du es eben schon erwähnt hast, Offroad-Fahren geht da halt so gar nicht mehr. Das sagen wir übrigens auch, ich arbeite ja auch im Enduropark und Leute aus dem Süden allgemein sagen, ey, da geht halt gar nichts, weil sobald du nur den Feldweg anguckst vom Motorrad aus, gibt es sofort Ärger. Aber ihr habt dafür, muss man ja sagen, wunderbare Möglichkeiten auf der Straße zu fahren. Ne? Also die ganze Schwarzwaldregion ist ja ein Traum. Du bist schnell im Ausland von da. Dreiländereck, dies, das und so. Hier Lothringen, Frankreich und so, das ist ja alles nicht so weit von euch, ne? Das ist mega, mega da. Das haben wir halt hier nicht im Norden, muss man. Aber hier kann man ein bisschen Offroad fahren, Niedersachsen, sage ich ja immer wieder. Aber wird auch nicht besser, sage ich mal. Weil immer irgendwelche.
Wahrscheinlich nirgendwo besser.
Nee, weil immer irgendwelche Spezialagenten es übertreiben. Aber das ist ja immer das Gleiche. Noch geht's, Gott sei Dank, ey. Grissi, ich überlege gerade, fing deine Motorradkarriere eigentlich auch in Baden-Württemberg an? Kann man das so sagen?
Ja, ich fing auch in Baden-Württemberg an, ja. Genau.
Okay.
Und ich glaube gerade das Thema, was ihr angesprochen habt mit dem Offroad-Fahren, weil lustig, also ich fand diese Sportler, Supersportler auch cool, Aber mein erstes Motorrad, wie die Podcast-Hörer ja wissen, war tatsächlich dann eine Dominator. Und damit war das Enduro-Fieber bei mir schon relativ kurz nachdem ich den Führerschein hatte, angefixt. Und ich wollte auch die ganze Zeit Gelände fahren, aber es gab einfach keine Möglichkeiten. Und, es gab zu dieser Zeit auch noch einfach nicht so diese Dichte an Trainings die Informationsdichte darüber. Mhm. Also klar, es gab so ein paar Foren und so, aber das ist halt irgendwie alles gar nicht vergleichbar. Und deshalb hat mir dieser Einstieg war auch wahnsinnig schwer. So, außer du bist halt in Motocross-Club und da brauchst du aber halt die Kohle und auch dann den Support, und das war halt irgendwie alles nicht da, und deshalb hatte ich halt irgendwie gar nicht so die Möglichkeit, mit meiner Domi mal so ins Gemüse zu
machen. Das hat sich aber auch wirklich in den letzten 10 Jahren sowas von krass verändert, ne? Also als ich damals angefangen habe damit Reise-Enduro, da wollte ich auch unbedingt irgendwie ein Training machen oder so, und Erfahrung, und ich wollte mal ein bisschen Technik gezeigt kriegen und so, ne? Ich kam ja aus diesem, ich habe mir das selbst beigebracht, Motocross-Bereich, sag ich mal, also voll mit angelernten Fehlern und so. Und ich habe damals die GS, meine erste GS habe ich damals auf Kredit gekauft, und ich wollte die nicht, glaube ich, komplett zerstören gleich am Anfang. Deswegen dachte ich so, machst du mal einen Kurs. Und ich musste lange suchen. Hier gab es ja noch bis vor kurzem den Hope-Park, Ruhe in Frieden, den gibt's ja leider.
Na. Da ist noch Hoffnung. Nicht. Der Kampf für den Hope-Park läuft, Leute. Also wer da
Berghast vor Hopepark, Alter.
Ja.
Genau, das ist so ein, eigentlich ist es Motocross-Strecke hier in der Nähe von Bremerhaven. Und da wurde alle paar Monate mal so ein Offroad-Kurs für Großreise-Enduros angeboten. Das war was ganz Seltenes damals. Und da bin ich dann hingefahren morgens, super nervös. Und ich muss leider sagen, also ich glaube nicht, dass mein Trainer hier jetzt mithört. Weiß ich nicht, Ralf, liebe Grüße. Aber der war echt nicht gut, der Kurs, muss ich sagen. Also aus heutiger Sicht, ich gucke da jetzt ja anders drauf, war der echt kacke. Und ich habe da zwar nicht viel gelernt, aber mir wurde in Arsch getreten, einfach damit ins Gelände zu fahren. Und das hat irgendwie schon was gebracht. Und dann habe ich das Ding eben auch zum ersten Mal auf die Seite gelegt da, was einfach irgendwann, wir haben so ein lustiges Spiel gespielt, wer am engsten dann Offroad-Kurven fahren kann. Und naja, irgendwann bist halt raus. So Reise nach Jerusalem bissig, so immer enger gesteckt und so. Und das hat mir wirklich was gebracht, ne? Das sage ich auch den Kunden immer. So, Leute, ihr müsst Bodenkontakt herstellen. Das nimmt ganz viel Angst. Wenn ihr merkt, da geht weder was wirklich kaputt, noch tut man sich wirklich weh, wenn man entspannt ist. Und so war das auch. Das hat mir ganz viel gebracht. Als wir dann danach bin ich ja fast einen Monat nach Norwegen gefahren, und da habe ich ja auch versucht, viel Offroad mitzunehmen und so. Und da habe ich gemerkt, ey, du bist viel, viel entspannter. Als wenn. Ja. Das Witzigste war ja damals, also wie gesagt, es hat sich ja echt viel getan. Also auch, ich finde auch, was so die Haltung von den vielen Leuten angeht, was das angeht, auch so im Internet und so. Damals in dem GS-Forum, ey, und übrigens, ich lehne mich mal richtig aus dem Fenster jetzt heute hier, ne? Ich kriege bestimmt einen Shitstorm, ne? Aber ich finde das GS-Forum richtig kacke, Leute, ne? Also tut mir leid, dieses große GS, ich finde, also Leute, da sind so viele Dullis in diesem, ich bin da schon seit Jahren nicht mehr drin jetzt. Hab da mal hier und da geguckt, weil ich eine Frage hatte, ne? Brauchst keine Fragen stellen, ganz
gut. Foren und Fragen stellen ist sowieso schwierig. Ja, du kriegst dann Antworten auf alle möglichen Fragen oder Kommentare, warum du überhaupt die Frage stellst. Du kannst das auch selber beantworten. Ja.
Wie dumm bist du, ist immer so die erste Antwort. Genau.
Oder
übersetzt, wie dumm bist du, genau.
Oder es wird generell nicht auf deine Frage beantwortet, sondern so eine krasse Grundsatz-Glaubensdiskussion draus gemacht, warum du das fragst und warum es eigentlich völliger Schwachsinn ist und du armer Wicht auf dem völligen Irrweg bist. Und
Eigentlich musst du so in deine Signatur reinschreiben, so PS, welches Öl soll ich nehmen? Einfach nur, um zu triggern, ne? Damit sie alle aus ihren Löchern
und wisst ihr was, ich habe diese Ölfrage mal im Afrika-Twin-Forum gestellt. Ich war jung und hatte keine Ahnung.
Ja. Oder es kommt oft der Hinweis, man solle doch erstmal die Suchfunktion verwenden, weil das Thema gab es ja schon 94.
Ja. Also, du wirst sofort zum Drachenlord des Motorrad, der Motorradbubble erklärt deine Adresse gelegt. Leute.
Aber Howie, ganz kurz, um die Sache rund zu machen, weil Felix, du gerade gesagt hast, dass du eigentlich in Freiburg dann aufgewachsen bist. Mhm. Mein allererstes Enduro-Training mit der Afrika-Twin, mit fast Straßenprofilreifen, das war in der Ecke von Freiburg.
Ach was.
Das war so außerhalb von, also das erste Mal, dass ich wirklich Bodenkontakt hergestellt habe und Gelände gefahren bin und wo dann diese Sucht ganz, ganz doll schnell gewachsen ist, war in der Ecke von Freiburg.
Aha, okay. Nice.
Ja. Aber
Stehlin oder Stehlin oder sowas.
Ja, Stehlin.
Stehlin, ja, genau. Ja. Ja.
Weiß genau, achso, da war eine
ist,
Strecke.
Aber dass das da unten ist, ja.
Ah, okay. Bevor wir jetzt so richtig zum Thema kommen, oder ich sag mal, als Hinleitung dahin, heute, liebe, wenn ihr jetzt erst zugeschaltet habt, es geht um die Bosnia Rally, auch wenn man das nicht gemerkt hat bisher, ich habe ein bisschen ins Bersiversum reingebrüllt und habe ein bisschen was zurückbekommen und ich würde gerne mit einem Audiokommentar starten. Ich habe so mehrere kleine Clips gesammelt und da habe ich tatsächlich einen Audiokommentar von jemandem, von einem Bärchen, der hier schon oft zu hören war, nämlich von Georg. Wer Georg nicht mehr kennt, das ist der, den wir hier unter anderem zu den Themen immer befragen und mit ihm reden, wenn es zum Beispiel um alles so mit Erste Hilfe, Unfallhilfe, dies, das und so geht. Ne? Georg ist nämlich im echten Leben Batman, sag ich mal, der fliegt ja Hubschrauber und so, er kennt sich gut aus mit der ganzen Hilfsprobe.
Personal Hero einfach, ne?
So. Meiner schon, ne? Gleich nach dir, Grissi. Gleich nach dir. Und der ist eben auch wirklich so gemeinnützig aus eigenen Stücken, hat sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, auf dem einen oder dem anderen Event als Medic mitzufahren. Und so ziemlich das Erste, wo er das gemacht hat und wo er übrigens bis heute dabei ist, also er ist mit dir wahrscheinlich schon zweimal gefahren, Felix, und wird auch mit dir fahren dieses Jahr, Grissi, ist die Bosnia Rally. Und er hat das von Anfang an mitbekommen, denn damit fangen wir gleich an. Die Bosnia Rally war am Anfang nicht das, was sie heute ist, sondern schon ganz anders. Und dazu sagt der Georg jetzt ein bisschen was. Hier kommt sein Kommentar.
Hallo, liebe Bären, Gummibären, Braunbären, Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Faulenbeeren. Was macht für mich die Bosnia Rally so besonders? Ja, ich bin jetzt das 6. Mal in Folge, glaube ich, dabei. Es ist für mich ein sehr familiärer Event, auch wenn er von, waren knapp unter 30, als ich 2017 zum ersten Mal mit dem Big Bike dabei war. Bei mittlerweile 300 Teilnehmern. Auch wenn es stetig gewachsen ist, der Event ist super, ist familiär, die Landschaft ist wunderbar. Der Stefan als Organisator macht das ganz toll und familiär. Die Leute, die da sind, ihr kennt's, gerade die Reise-Enduros, wir treffen uns immer wieder, überall. Und ja, auf der Bosnia Rally ist das so. Und das ist halt total schön. Und es ist landschaftlich, enduro-technisch einfach genial da unten. Es ist günstig, die Leute sind freundlich. Eigentlich kann ich nur sagen, Empfehlung. Buchen, hinfahren, mitmachen.
Ey, was hat Georg gemeinsam mit Vin Diesel? Wenn die beiden eine Rede halten, sagen sie sehr oft das Wort Familie und familiär, ne? Und es war ja wirklich auffallend gerade. Und das würde ich ganz gerne so als ersten Aufhänger nehmen, ne? Also, wenn man mit ihm darüber spricht, sagt er auch immer wieder, er mag die Atmosphäre da vor Ort, ne? Er mag so wie, wie so das Gefühl ist und wie man miteinander umgeht und so. Und er kennt ja auch den Gründer recht gut, so. Und da würde ich ganz gerne mal ansetzen, Felix, vielleicht kannst du mal erzählen, wie hast du das denn wahrgenommen? Hast du von diesem Spirit noch was mitbekommen die letzten 2 Jahre, dass man da irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen enger miteinander ist und netter?
Netter auf jeden Fall. Ich habe es mir auch fast so gedacht, wie er es beschrieben hat, dass das wohl enorm gewachsen sein muss. Wie gesagt, ich kann jetzt nur von den letzten 2 Jahren berichten. Mhm. Aber wenn er sogar sagt, von 30 Leuten am Anfang bis zu 300, ich meine, dieses Jahr sind es, glaube ich, noch mal mehr, bin ich nicht ganz sicher, dann zeigt es ja, dass es enorm gewachsen ist. Mhm. Und natürlich bei so einer Größe, würde ich jetzt behaupten, geht natürlich dieses, was heißt familiäre, geht jetzt nicht, bleibt nicht auf der Strecke, aber es sind einfach so viele Leute, natürlich mit unterschiedlichsten Grüppchen, da sind ja dann auch wirklich noch andere, nicht so Hersteller, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, den Namen nicht mehr so dabei, die dir dann auch die Reifen wechseln können, wenn du willst oder wenn du da Hilfe brauchst oder so im Camp. Aber es ist schon sehr, 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 ja, familiär, weiß ich nicht, aber sehr, sehr so, man macht das Ganze irgendwie gemeinsam. Da kommen sie ja auch aus anderen unterschiedlichen Ländern. Die Maschinen, die du dort siehst, sind unterschiedlich von wirklich, also ich habe jetzt zwar noch keine so eine Dakar-Maschine gesehen, aber schon von ziemlich von wirklich Sport-Enduros, die so ein bisschen auf Rallye gemacht sind, bis hin natürlich zur ganz klassischen GS, mit der du dort fährst. Alles dabei, aber auch so, wenn du dich dann im Ziel wieder dann irgendwie triffst, dann noch ein bisschen dort abhängst und ein paar Bierchen trinkst oder sowas. Es ist schon eine coole Atmosphäre. Du bist dann da einfach in einer sehr, sehr großen Gruppe und kommst natürlich auch mit anderen Leuten, die du nicht kennst, ins Gespräch. Triffst viele bekannte Gesichter so aus dieser Szene. Das Familiäre will ich nicht sagen, es ist nicht so, aber ich glaube, das kann der Georg einfach viel, viel besser beurteilen, weil er es halt viel länger schon erlebt hat.
Wahrscheinlich für ihn auch absolut Heimspiel inzwischen, wenn er da nach den Jahren jetzt hinkommt. Wenn man auf die Webseite geht von der Bosnia Rally, dann ist gleich auf der Startseite folgender Kommentar oder also wirklich mit mehreren Ausrufezeichen und in Fett geschrieben, kein Rennen. Ausrufezeichen. Das finde ich ganz spannend, dass die damit gleich loslegen, ne? Und Grissi so, wo kann ich mich hier wieder abmelden? Deswegen bin ich doch da. Aber das sagt ja schon was aus, so was die Ausrichtung des ganzen Dings angeht, ne? Sie schreiben dort weiter. Es ist eine familiäre Pause, Trainingsveranstaltung in entspannter Atmosphäre. Also das, was Georg eben auch so gesagt hat. Jene Fahrer, die eine besondere Herausforderung suchen, in Klammern Grissi du und Spaß an der Navigation haben, sind bei uns genau richtig. Ob mit einer schlanken Sport-Enduro oder einem schweren Adventure-Motorrad, alle Fahrer kommen auf ihre Kosten. Das Konzept ist einzigartig und findet internationalen Anklang. So, und das finde ich ganz spannend, dass sie da jetzt versuchen, aber dann wirklich nochmal groß aufzumachen und zu sagen, ey, hier, wir decken eine große Range schon an Interessenten ab. Und ja, auch den Grissi zum Beispiel, der versucht ambitioniert daran zu gehen. Und es gibt ja dann eben auch diesen ganzen wirklich kleinen Enduro-Bereich, die da auch ganz schön Randale machen und so und losgehen. Aber es ist kein Rennen in dem Sinne. Um jetzt nochmal alle an der Hand zu nehmen, Leute, worüber reden wir eigentlich? Die Bosnia Rally ist eine, wie nennt man das denn eigentlich? Ist es eine Amateur-Rally? Nee, wie nennt man das sowas? Eine Spaß-Rally?
Ist ja ein Roadbook-Trainingscamp.
Ja. Genau.
Also, das ist die ganz offizielle Bezeichnung. Genau.
Ja. Sein ein Roadbook-Trainingscamp mit Rallye-Charakter, bei dem sich jeder Mann und jede Frau anmelden kann und sich ein Ticket sichern kann und dann nach Bosnien fahren kann. Also wer hätte es gedacht, es ist in Bosnien und dort mitfahren kann. Soweit ich das recherchieren konnte, ist die Strecke schon anders, aber viele Teile gleichen sich, wenn ich das so richtig verstanden habe. Oder Felix, wie war das bei dir? War das dieselbe Strecke?
Nee, dieselbe. Identisch war sie nicht, aber ich denke, es waren, soweit ich weiß, ich habe es nicht genau abgeglichen mit dem Feuer und so, es waren schon, glaube ich, Abschnitte dabei, die man kannte. Es ist ja auch so, dass du dort immer, Start und Ziel ist ja immer gleich, es ist ja nicht zum Beispiel wie beim Transitalia-Marathon, dass du Start und Ziel ist woanders und dann geht es dann irgendwie wie so eine Rundtour weiter, sondern du kommst ja immer wieder ins Camp zurück und natürlich denke ich mal, ist es für den Stefan, den Veranstalter, ja auch dann irgendwo begrenzt, jedes Jahr über Jahre komplett unterschiedliche Routen zu gestalten. Ja, du fährst ja 5 Tage, immer so sternförmig weg. Aber es war nicht genau identisch. Also wenn du jetzt dieses Jahr mitfährst und nächstes Jahr dann wieder, dann musst du dir trotzdem die neuen Tracks raufladen, wenn du nach Track fährst. Und es ist auch ein anderes Roadbook. Brauchst also nicht aufheben, das alte, weil du dann es nochmal verwenden kannst. Das sind schon neue Strecken.
Grissi, was hast du denn, was so den Rahmen angeht, für Erwartungen da eigentlich an die Rallye? Was hat dich irgendwie bewogen, dir so ein Ticket zu holen?
Angelo. Hat mich dazu bewogen.
Liebe Grüße, ey. Ja.
Nein, meine Zielsetzung war, ich habe das hier noch nicht gesagt, ist auch gar nicht so wichtig. Ich habe mir so einen Plan gemacht, wo ich mit diesem Rallye-Thema hin will. Also was so das große und was so das ganz große Traumziel ist.
Werksteam.
Das wäre schön, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Da sagt schon allein das Geburtsdatum in meinem Ausweis, diese komische Zahl, was da steht, sagt er schon so, Digga, nee, das wird
Dirty Rocks Werksteam vielleicht.
Genau.
Da bist du schon drin.
Genau, nein, und deshalb war für mich dieses Jahr, okay, ich möchte auf jeden Fall ein Event fahren, was mindestens eine Woche ist, also mindestens 5 Stages war die Ansage, weil das Rallye-Camp in Südafrika waren ja 3 Stages. Gut, über Ägypten brauchen wir nicht so richtig reden, ne? Genau, und das war so, okay, ich will was eben länger ist als dieses Trainingscamp, weil so das Ziel ist eben einmal im Jahr irgendwie rallye-technisch unterwegs zu sein und da natürlich sich zu steigern in der Zeit.
Ja.
Und dann wollte ich eigentlich erst die Rallye Breslau fahren. Da habe ich dann aber im Gespräch mit Mike Wiedemann vor allem, habe ich drüber gesprochen, auf dem Mike, und er hat gesagt, die ist landschaftlich halt nicht so dolle abwechslungsreich, die Breslau. Ja. Die ist schon anspruchsvoll und ja, sie ist so die kleine Dakar in Europa und da.
Und näher dran, wollte ich gerade sagen, ne?
Ja, trainieren auch, also fahren auch Leute mit, die wirklich Dakar fahren und ernsthafte Rallye-Teams und so. Also aber so dieses landschaftliche Flair, weil es halt doch mehr oder weniger halt 5 Etappen gleich ist und so. Und dann war halt natürlich okay die Griechenland-Geschichten, die Hellas und die Olympia und eben die Bosnia-Rallye. Und letzten Endes war dann das Paket, dass Angelo eben sagt, ey, er will auch die Bosnia-Rallye zu fahren und ich das dann auch cool fand, mit jemandem zusammen hinzufahren, sich die Anreise zu teilen und auch zu sagen, gut, jetzt kann ich dann für mich in diese 5-Tage-Rallye-Setting mal testen, ohne dass ich gleich diesen kompletten Rennstress habe, weil gerade so eine Hellas und so, da fahren halt auch Leute mit, die das sehr, sehr ernsthaft machen. Mhm. Und letzten Endes muss man halt auch ganz fairerweise dazu sagen, dass es vom Budget her natürlich super attraktiv ist, die Bosnien mitzufahren. Mhm. Weil du Bosnien noch sehr gut mit der Anreise selber machen kannst. Griechenland ist da halt schon eine andere Nummer. Ne? Selbst wenn du mit dem Anhänger oder so selber runterfährst, also du brauchst deutlich länger Urlaub dafür. Oder halt, wenn du mit einem Team wie mit Nomadas, mit denen wir gesprochen haben oder so, das Motorrad da runterfahren lässt, dann bist du halt gleich schon mal zwischen 800 und 900.000 Euro einfach für den Motorradtransport los. So, ne?
Also 900 bis 1.000 hast du gesagt, ne?
Genau, ich glaube 850 ist der Motorradtransport ausgeschrieben bei denen auf der Homepage zu Hellas runter. Ganz, also ja, aber das ist halt einfach so ein Budget-Ding, wo ich dann für mich gesagt habe, okay, gut, dann macht das dieses Jahr einfach aus den ganzen Gründen Sinn, die Bosnien zu fahren. Und ich habe halt Gutes gehört über die Roadbooks, dass die sehr gut gemacht sind. Und das ist eigentlich meine Haupterwartung ist, coole Landschaft, schöne Roadbooks. Und dass ich einfach für mich in dem Setting, was ich mir vorgenommen habe, was ich mir selber auch so ein bisschen zurecht baue, ein cooles Event habe, wo ich mich da rallye-technisch weiterentwickeln kann. Mhm. Ja.
Vielleicht nochmal ein paar Infos zum Rahmen. Du hast gesagt, fünf Stages, also 5 Abschnitte, 5 Tage hat die Breslau. Das ist hier auch so. Ne? Ihr müsst mich unterbrechen, wenn es nicht ist. Das habe ich recherchiert. Und genau, es findet in Bosnien statt und hat ungefähr eine Strecke von ca. 1400 Kilometern. Und zwar weitgehend Offroad, also so viel wie geht. Vom Niveau her, da reden wir gleich nochmal im Detail drüber, habe ich mir sagen lassen, ist das alles schon knackig. Es gibt aber eben diese Unterteilung, hatte Felix ja auch schon gesagt, so in diesem Bereich Cross und Adventure und so. Und im Gegensatz zu Hellas zum Beispiel oder auch zu Breslau gibt es hier keine tägliche Zeitnahme für die Stages. Ne? Das heißt, es wird nicht irgendwie morgens so per Tracker geguckt, wie lange brauchst du und so.
Diese Bosnia Rallye ist ja dieses Trainingscamp, aber es ist schon so angelehnt an eine Rallye-Veranstaltung. Ich glaube einfach, weil es irgendwie cool ist, ist ja klar, du kriegst schon so eine Timecard, wo du am Start macht der Stefan persönlich einen Stempel rein, wann du losfährst und wenn
bei
du
jedem.
Bei jedem, ja. Cool. Bei jedem Fahrer oder halt mit einem Helfer noch oder so. Aber jedenfalls kriegst du einen Stempel rein von der Uhrzeit, wenn du startest und wenn du zurückkommst, kriegst du auch wieder einen Stempel, wann du halt eben wieder da bist. Aber es gibt natürlich keine Siegerehrung oder sonst irgendwas. Also es ist kein Rennen. Du kriegst auch bei der technischen Abnahme am Vortag einen fetten roten Aufkleber auf dein Bike gebappt. No Race.
Ja.
Das war das so die letzten beiden Male. aber es ist schon so quasi mit der Timecard so für dich, aber es wird nicht gewertet. Es steht auch nirgendwo dann, wer das Schnellste war oder sowas. Ja, das, glaube ich, wollen die explizit nicht. Macht auch Sinn. Weil du fährst natürlich schon auch über öffentliche quasi Wege. In Bosnien ist es halt so, dass die leben ja, soweit ich weiß, ist ja das Thema alles, was so mit Holzverarbeitung, also Wälder, Holzverkauf oder ich weiß nicht, Verarbeitung ja sehr, sehr stark. Du fährst da durch Wälder und da kommen dir halt auch mal so Baumaschinen entgegen und so weiter. Und du kannst nicht sagen, hier, der Schnellste gewinnt, Vollgas. Das wäre wahrscheinlich auch zu gefährlich. Und so wollen sie es ja auch nicht gestalten.
Das Ding ist auch, dass da können wir mal eine Folge mit Willem dazu machen, wenn euch das interessiert. Mhm. Das Ding ist halt auch, sobald du, egal wo auf dieser Welt, ein offizielles Rennen fahren willst, ist das halt auch auf einmal eine ganz, ganz andere Nummer, was Anmeldung, was Rettungskette, was Auflagen und so weiter und so fort angeht. Ich weiß, wir können jetzt über Startgelder von der Dakar diskutieren, wie wir wollen. aber die sind nicht nur so teuer, weil Dakar draufsteht, sondern halt auch, weil da wahnsinnig hohe Auflagen und sowas dran ja, stellen ja. und so. Und dann bist du halt auf einmal ganz schnell dabei, dass du mindestens einen Hubschrauber auf Standby brauchst und so weiter und so fort und solche Geschichten. Mhm. Das ist, also Willem hat, der ist ja in der Sonora Rallye und so, was er mit organisiert hat als Race Director und so. Dass wenn das Interesse ist, können wir da mal sprechen, was das bedeutet, wenn du auf einmal offiziell irgendwo Rennen draufschreiben willst. Finde ich sehr interessant, das Thema,
ja. Ja klar, da tut man sich natürlich einen Gefallen, so mit der ganzen Absicherung und allem, indem man da sagt, das ist ein Roadbook, im Prinzip Spaß-Event, so um sich vorzubereiten, weil es eben sehr Rallye-esque ist, das Ganze. Und
nimmst natürlich auch Risiko raus, ne? Weil wenn du weißt, es gibt eine Wertung, selbst wenn du sagst, ich gucke nicht auf die Wertung, dann guckst du doch.
Ja.
Oh, da sind nur 2 Minuten zu dem vor mir, den kriege ich morgen und so. Und dann fängst du halt an, doch zu pushen und so. Und,
und wenn ich da reingrätschen darf, und das ist so meine Erfahrung und deswegen auch, obwohl es natürlich Roadbook Trainingscamp heißt, es ist ganz normal nachher, wenn du da losfährst, egal ob nach Roadbook oder GPS unterwegs bist und du hast enorm viele Fahrer vor dir, hinter dir.
Ja.
Und ich will vielleicht nicht sagen bei jedem, aber bei sehr vielen Fahrern ist es doch so, und da muss ich gestehen, da schließe ich mich auch mit ein, wenn du hinter dir eine Gruppe hast, und die drückt, du willst dich irgendwie so ungern überholen lassen. Genauso siehst du aber auch, hey, du hast schon 1, 2 irgendwie eingeholt, weil dein Flow irgendwie schneller ist als der. Dann fühlst du dich auch gut, das Adrenalin kommt und du bist dann schon so ein bisschen angefixt, muss man schon sagen, und zu sagen, okay, natürlich geht's nicht auf Zeit, aber du willst natürlich dann schon zügig durchkommen. Gerade wenn du dann natürlich sagst, du willst es schon als, klar, Roadbook-Training, aber auch als, ich nehme mal so Rallye-Training sehen, dann gibst du dir ja schon so ein bisschen die Sporen. Und also es soll nicht so rüberkommen, als wäre das jetzt so ein Dolce Vita-Event. Man fährt so ein bisschen Panoramastraße lang, ist zwar Offroad und überall Cafés und dann machst du da ein bisschen Pause. Da habe ich den Transitalia-Marathon zum Beispiel eher so kennengelernt, der so ein bisschen Genusstour ist. Ich will es damit auch nicht verharmlosen, aber da steht schon die Gesamtheit im Vordergrund, dass du sagst, du hast einen geilen Fahr-Event, aber du hast doch eine tolle Veranstaltung am Anfang mit vielen Ausstellern und dann natürlich das typische Espresso trinken an irgendeiner tollen Stelle und so weiter. Und hier ist es schon das Fahren und das Navigieren und der reine Event an sich, das Fahren, steht da schon im Vordergrund. Und entsprechend wird da schon auch gefahren. Und es gibt auch immer welche, das muss man schon sagen, die haben dann schon auch ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen. Also ist manchmal auch gar nicht so ungefährlich, was man so erlebt hat oder erzählt bekommen hat.
Ja.
Weil es halt auch ziemlich staubig ist und so, aber da können wir nochmal drauf.
Da ist der Aufkleber dann abgefallen, aus Versehen, der No Racing Aufkleber.
Genau, war eingestaubt, konnte man nicht mehr lesen. Oder das No war weg, das No war eingestaubt. Man konnte noch Race lesen.
Nur noch Race, ja, sehr gut, sehr gut. Race. Genau, und du hast es eben ja schon gesagt, es geht zum Teil über Straßen und das ist auch Voraussetzung, das musst du am Anfang mit unterschreiben, dass du mit einem Bike fährst, welches eine Straßenzulassung hat, also STVO zugelassen ist. Und damit sichern sie sich natürlich auch so ein bisschen ab, dass sie sagen, ey, wir wollen hier halt nicht nur die Brenner haben, die dann auch irgendwie, es sind glaube ich so ein paar Eckpunkte, die dafür sorgen sollen, dass es eben nicht irgendwie komplett eskaliert und dass du dann bei, wie viel machen da mit? Wie viele Fahrer, wisst ihr das im Kopf?
Also von 300 letztes Jahr weiß ich, hatte jetzt gehört, es seien jetzt 400, aber das bin ich mir nicht sicher, aber letztes Jahr
war schon. Ich habe auch was mit 400 gehört oder so.
Letztes Jahr waren 300.
Dass du da statistisch wen dabei hast, die danach vielleicht mal so nicht ganz verstanden haben, was so Phase ist. Das ist halt normal, denke ich mal, ne? So. Und aber ey, das ist ja schon gewuselig, ne? 400, also da würde ich auch gerne den Georg nochmal fragen, was der so danach sagt, ob der sagt, Mann, wir erreichen da wirklich eine Grenze, so, da muss man gucken. Er hat es nämlich, ich meine, wir hatten ja mal dieses Format hier, Event Horizon, da haben wir auch schon mal über die Bosnien ja gesprochen und da hat er schon so gesagt, so, es gab halt Jahre, da war komischerweise echt viel, viel los. Das mag ja an allen möglichen liegen, so, ne. Angelo sagte noch so vor 2 Wochen zu mir, er hofft einfach, dass es keine Überschwemmung gibt. Das wäre eine Katastrophe, meinte er so, halt auch mit so Blick aufs Fahren selber, ne, und fahrische Köln und so, weil das natürlich dann eine ganz andere Ansage. Ansonsten hast du ja wahrscheinlich in Bosnien schon eine schöne Wettergarantie und jetzt lass uns doch nochmal ein bisschen über die Landschaft reden und über das, Chrissy, du hast eben gesagt, du freust dich da besonders drauf. Ich glaube das auch, ich war ja schon mehrfach in Bosnien unterwegs und ich fand es da auch immer wunderschön. Es ist halt wirklich Winnetou-Style an ganz vielen Ecken. So, ne? Es ist wirklich Balkan-Style überall. Und ich stell's mir staubig vor, wie du gerade gesagt hast, Felix, auf jeden Fall an manchen Ecken, aber eine schöne Mischung aus Pseudo-Steppe und aber auch grün und so, ne, je nachdem, was da wahrscheinlich gerade ansteht, aber auch vielleicht coole so Steinpassagen und sowas. Felix, wie müssen wir uns Bosnien da vorstellen, wo gefahren wird?
Also es ist extrem weitläufig halt auch. Und das ist ja auch das gerade das Tolle daran, du fährst teilweise
bergig
durch,
auch, ne?
Bergig, weitläufig, trocken, also zumindest jetzt mal zu den Zeiten, in denen wir immer da waren, immer im Juli, extrem trocken, schon extrem heiß. Also wir hatten, also tagsüber oder so, eigentlich nie unter 30, 33 Grad. Mittwochs meistens, der dritte Tag geht's meistens nach Süden runter, nach Mostar. Da waren wir über 40 Grad, lagen wir da in beiden Jahren. Also das ist dann schon heiß. Aber ansonsten, ja, ist teilweise sehr, sehr staubig, aber auch sehr steinig. Und das Thema steinig hat auch mich, aber auch andere, echt so über dieses Thema Reifen und so weiter nachdenken lassen. Also wie viele Platten wie man selber hatte oder gesehen hat. Aber da können wir auch nochmal irgendwie ins Detail
gehen. Ja, habe ich,
hab
ich auf dem Zettel, ja.
Okay, es ist aber sehr weitläufig. Und auch echt mega schön, das muss man sagen. Du hast in der Tat manchmal so Hochebenen, also da wächst dann kein Baum mehr, aber einfach halt eine Mischung aus grün und steinig. Und dann kommst du aber auch eben wieder in diese Wälder rein, ja, wo du wirklich endlos durch die Wälder fahren kannst. Kommt natürlich kein Dorf, nichts. Und es hört einfach nicht auf. Und mal, oder je nachdem, wo diese Strecken langfahren, kommst du an manchen Seen vorbei. Wir hatten noch einmal einen kurzen Teil, da fährst du echt durch Sand an einem See. Also es ist schon sehr abwechslungsreich. Das Einzige, was wir nicht hatten, wirklich, ist irgendwie Matsch. Einfach weil es so trocken ist.
Ja, klar,
im Frühjahr ist da vielleicht so, aber wir hatten einmal so eine kleine Matschsohle, aber am ganzen Event. Also nass war es bisher, außer nachts mal, aber während dem Fahren. Und es ist auch so warm, es hat mal nachts geregnet, ziemlich stark, aber am nächsten Tag war es fast schon wieder alles weggetrocknet, weil es halt schon heiß war.
Was mir aufgefallen ist, dass also die Stadt oder der Ort, wo es losgeht, heißt Kupres. Ja. Und das ist doch der, wo das immer ist, oder Felix?
Richtig, genau.
Ja, genau. Und da gibt es dieses, das ist eigentlich ein Skiort, ne? Wenn man mal so googelt. Und das ist auch auf 1300 Meter Höhe. Was ja irgendwie spannend ist, ne, dass man relativ weit oben startet. Und wenn man das bei Google eingibt und so, die ersten Bilder sind alles so Winterbilder, so Skibilder und sowas, ne? Das finde ich irgendwie ganz nice. Und eine Sache, die haben wir noch gar nicht erwähnt, es ist sternförmig, ne? Oder haben wir schon erwähnt? Also man Grissi sagt ja so auch so, die Bresau zum Beispiel wandert ja weiter, zumindest mindestens zweimal, glaube ich. Und hier ist es gar nicht so, ne? Du kannst also, du kommst jeden Abend wieder dahin zurück, entweder ins Camp oder eben in das Hotel, weil ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben.
Das ist quasi offiziell an der gleichen Stelle. Also der Großteil
Hotel
der
Teilnehmer
wahrscheinlich. So. Ganz genau. Die übernachten da, das ist direkt da Start und Ziel. Aber es reicht natürlich nicht für alle Fahrer und also du kannst dann auch dort campen. Also da kannst du da dein Zelt hinstellen oder deinen Camper oder sowas vor dem Hotel.
Ja, ja.
Oder du suchst ja im Umfeld, aber da gibt es auch viele, so 5 Minuten, 10 Minuten entfernt, so kleine Hotels, die oft gar neu gemacht sind, einfacher Standard, aber auch sauber und so weiter. Für kleines Geld kannst du dann wirklich in einem kleinen Hotel schlafen und fährst dann halt morgens 10 Minuten zum Start oder so. Aber
das ist schon
es
nice,
startet oder? Immer und endet immer an der gleichen Stelle, das stimmt. Ja.
Nice. Leute, ey, also nichts vergeht so schnell wie die Zeit im Berghast hier. Wir machen eine kleine Pause jetzt. Wir haben tatsächlich schon Halbzeit. Wahnsinn. Wenn das mal reicht, haben wir der Zeit. Ziel ist es schon, liebe Leute, dass wir euch so ein schönes Gesamtbild am Ende des Podcasts präsentieren können von der Bosnia. Heute am Tag der Aufnahme ist der letzte Meldungstag, aber ich nehme an, dass keine Tickets mehr da sind. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, euch schon mal das Ganze in den Kalender zu schreiben fürs nächste Jahr. Sind wir mal gespannt. Du weißt, Felix, dass wir eine Berghast-Playlist haben und dass wir die immer hier vollknallen mit denen, die hier im Podcast sind, ne? Ja, musst du sonst improvisieren jetzt schnell, ne? Aber ich habe mir natürlich, ich habe mir schon einen Song zurechtgelegt und zwar gibt's von mir Gasoline von den H-Blocks, den wollte ich schon länger raufknallen auf die Playlist. Mega-Song, auch für unterm Helm, kann ich euch sehr empfehlen. Grissi, hast du einen Tipp für uns?
Ich hatte letztens voll den geilen Song und jetzt habe ich ihn vergessen. Das ist richtig, schlimm jetzt. Was denn?
Felix, dann kriegst du die große Ehre, den 150. Song unserer Playlist hinzuzufügen.
150. Oh Gott, wird noch schwieriger. Dann würde ich einen Song nehmen, der zu dem Thema Balkan und so weiter passt.
Ja.
Und zwar eher lustig, aber irgendwie auch cool, von Mile Kitic. Milioni Camioni. Ich kann es dir auch mal schicken. Sehr lustig.
Ich hab ihn tatsächlich gefunden. Oder, ah nee, warte mal.
Sehr cool eigentlich.
Ja.
Und lief auf der Fahrt nach Bosnien, also beim zweiten Mal bin ich auch mit dem Anhänger dann irgendwie gefahren und so weiter. Lief es sehr, sehr oft, weil da war ich nicht alleine, war noch ein anderer Kumpel dabei. Und dann haben wir uns, um uns einzustimmen, dann ab der kroatischen Grenze immer mal wieder Balkanmucke reingezogen. Und irgendwie ist der hängen geblieben und den fand ich echt lustig und der passt, glaube ich, so zum Thema.
Ey, mach ich auch total gerne, wenn ich so in den Ländern bin, da mal Local Musik. Sag mal, wie heißt der Song? Ich habe ihn gefunden.
Milioni Camioni, also zwei Wörter.
Hab ihn.
Aber wie man es spricht.
Hab ihn.
Ja, also.
Geil. Zieh ich mir gleich in der Pause mal rein. Bin ich ja wirklich. Bin ich gespannt. Grisi, kriegen wir von dir was?
Ja, ich wollte eigentlich was ganz anderes, aber dann wird's jetzt von Five Finger Death Punch Far From Home.
Da machst du nichts falsch mit, Digga.
Ja.
Ja, Mann, auf die hätte ich mal live wieder so richtig, richtig.
Boah. Ja, wir haben das verpasst, uns Ticket für Hannover zu gönnen, ey. Hätten wir mal gemacht, ne?
Früher waren die irgendwie auf allen Festivals immer, aber die haben sich auch rar gemacht, ey.
Ja.
Naja.
Ich meine, ich habe bei mir auch keine Ahnung, wovon der da singt. Vielleicht geht es ja auch um irgendwelche Love Stories oder so. Nicht um irgendwie Freedom, Adventure oder irgendwas.
Hauptsache der Vibe passt da. Vielleicht kann uns ja jemand aufklären, so, ne? Das ist bestimmt witzig.
Genau. Okay, habe ich alles drauf. Leute, wir hören uns nach einer ganz kurzen Pause wieder und dann gehen wir mal richtig ans Eingemachte und sprechen mal drauf, was braucht ihr eigentlich für die Bosnia Rally? Vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht seid ihr auch dieses Jahr dabei, dann hört ihr euch den bestimmt nochmal an, diesen Poddy. Ist ja auch toll für den Hinweg eigentlich, so ein Ding nochmal zu hören. Und ob ihr die Richtigen seid, ob die Rally die richtige oder das Roadbook Camp die richtige für euch ist. All das gleich nach einem kurzen Spot. Ciao. Ey, und da sind wir auch schon wieder. Playlist ist gefüllt. Ich hoffe, ihr habt die abonniert bei euch, liebe Leute. Ich habe eben mal geguckt. Wir haben inzwischen eine wirklich erstaunliche Followerzahl dafür, dass da auch viel Quatsch drauf ist. Das freut uns alle ganz, ganz dolle. Also tolle Playlist bei Spotify. Die gibt's auch gespiegelt bei Apple Music. Da bin ich aber nicht der das managt. Ich weiß nicht, ob die auf dem ganz aktuellen Stand ist, aber das müsst ihr mal schauen. Einfach danach suchen auch. Die gibt's da dann auch. Okay, Link ist sonst in den Shownotes dazu. Und bevor wir jetzt wieder zum Thema Bosnia Rally kommen, habe ich ein kleines Schmankerl, denn wir waren ja am vorletzten Wochenende waren wir beim Hessler Offroad Days Event. Ich komme mit dem Namen immer ein bisschen durcheinander, Chris, wie ist das offizielle Name dafür? Oder DR Big Event oder so?
Ich bring das auch laufend durch. Ich sag mal DR Days, dann sage ich Hessler Offroad Days.
Dirty Rocks
Days, auch,
ja.
Ich habe auch schon mal DR Hessler Offroad Days, glaube ich, irgendwo gesehen.
Naja,
keine
wir waren
Ahnung,
auf jeden also, Fall ja. da. Wir waren auf jeden Fall da. Und wir hatten da einen Stand mit Dirty Rocks und ich muss sagen, also.
Premiere,
Leute. Wir hatten eine Premiere. Wir hatten so einen kleinen Stand, also wir haben auch von euch Bersis eine ganze Menge dort vor Ort getroffen. Vielen Dank für die vielen netten Gespräche und so. Kurzes Recap dazu. Wir können auch mal irgendwann an anderer Stelle mal ein bisschen länger drüber sprechen, auch über das Event selber, aber kurzer Recap. Ah nee, ich habe mir überlegt, ich mache da so einen Tagebucheintrag zu, da kann ich mal ein bisschen ausführlicher erzählen, weil über das Event selber auch und so. Aber unser Stand war da und ich würde sagen, unterm Strich hat sich für uns ökonomisch nicht so super, also wir haben da nicht so viel verkauft, sage ich euch, wie es ist. Aber das war auch, also wir sind da ja mit null Erwartungen hin und wir wurden da ja auch praktisch, ja fast nicht eingeladen, kann man nicht sagen, aber so, also wir mussten uns da jetzt auch nicht irgendwie unseren Erstgeborenen verkaufen, dass wir da sein durften, sag ich mal. Es war alles super nett und nice und so ein Geben und Nehmen. Und worauf ich hinaus wollte, ist, ich war ein bisschen stolz so, ey, als dann die Dirty Rocks Flaggen da so die Beachflags geweht haben. Und ich fand irgendwie schon ein bisschen toll. Dann stand ja, dein Rallye-Bike stand da, das war schon ein bisschen Eyecatcher und so. Und wir drei, ich freue mich auch immer, wenn wir drei zusammen sind, so Andrew, du und ich. Und,
das ist auch selten, ne? Das
ja,
muss man
ja
sagen.
Ja. Und ich hatte einfach ein tolles Wochenende und deswegen würde ich das auch wieder machen. Und in diesem Rahmen habe ich übrigens auch, das wollte ich hier mal kurz einblenden, einmal kurz mit dem Herrn Hessler selber gesprochen, der ja auf seinem gerade im Suzuki und auch Racing und Rally Sektor so ein recht bekannter Name ist und den man kennt, eine lebende Legende. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Das spiele ich jetzt mal ganz kurz ein. Wen das gar nicht interessiert, könnt ihr auch skippen. Aber ich denke, es sind eine ganze Menge dabei, die das mal hören würden. Und wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, kommt gerne zu Patreon, unterstützt gerne den Podcast. Da erscheint er jetzt demnächst nur zum Event. Hier ist Stefan Hessler. Leute, unterstehe ich auch schon mit Stefan zusammen. Er hat sich die Zeit genommen, obwohl unglaublich viel zu tun ist dieses Wochenende. Oder, Stefan?
Ja, also wenn wir dieses Wochenende veranstalten, dann ist jeder von uns schon immer unter Strom. Aber ich habe Leute, die mir helfen und auf die kann ich mich verlassen. Und wir sind halt keine 500, wir sind 15, aber da hat jeder seinen Job und es läuft und da bin ich froh drüber.
Gestern stand ich in der Wurststraße, in der Bratwurststraße. Das hat eine Hand in die andere gegriffen. Ganz wunderbar. Wie lange gibt es das eigentlich schon?
Ich glaube, ich habe 2003 das erste Mal angefangen, weil ich was bauen wollte, wo jeder fahren kann. Jeder.
Ja. Vielleicht holen wir die Leute noch mal ein bisschen ab. Das Ding gibt's ja schon länger und inzwischen wirkt es ja fast wie ein Festival, kann man sagen. Hier fehlen nur noch die Livebands eigentlich, so an der Stelle. Was, glaube ich, einigen nicht so ganz klar ist, die hier noch nicht waren. Wie funktioniert das eigentlich? Fährt man hier einfach hin? Ballert man die ganze Zeit rum, wie man lustig ist? Oder gibt es da Reglements, verschiedene, weiß ich nicht, Challenges?
Ja, also es ist so, wenn so 200 Leute sind wir jetzt, ne, zusammen auf einer Strecke rumballern wollen, da musst du schon ein paar Regeln machen.
Genau.
Unser Credo ist immer noch, wir machen so wenig wie möglich Regeln und nur so viele wie nötig. Wenn es halt viele Dumme gibt, dann müssten wir viele Regeln machen, aber das war bis jetzt nicht der Fall. Ja. Es war immer cool und geschmeidig. Und die Hauptregel ist erstmal, dass du hier nur mit einer Nicht-Sport-Enduro fahren kannst.
Ja.
Um diese Hauptregel rum haben wir so ein Reglement gebastelt, damit du alle abholst, die keine Sport-Enduro haben, aber dann trotzdem vielleicht noch nicht 150 Kilo erreichen. Also haben wir erstmal das Gewicht als Grenze festgesetzt. Ja. Bist du über 150 Kilo, bist du dabei. Du kannst aber auch zum Beispiel eine Honda CRF 250 nehmen, weil sie eben keine Sport-Enduro ist. Du kannst alte Motorräder nehmen, mit luftgekühlten Motor, mit Twinshocks. Also alles das, Hauptsache, du hast keine Sport-Enduro ab 2000 ungefähr. Ja? Weil die einfach einen anderen Style haben zu fahren.
Ja, und es klappt ganz wunderbar. Ich durfte ja auch ein paar Runden drehen heute. Das hat richtig Bock gemacht. Jetzt bringt man dich ja immer. Du bist ja ein bisschen bekannt als der Godfather auf Suzuki DR. Ne? Kannst du vielleicht nochmal in wenigen Worten sagen, woher das eigentlich kommt, dein Image?
Das liegt daran, weil ich mich 1990 in eine DR Big verliebt habe.
Ah.
In eine rote DR Big. Und wer es weiß, wie die heißt, SR42. Wurde nur ein Jahr produziert.
Ja.
Und aus der Big ist irgendwann aus so einem Hobby, ich baue da ein bisschen dran rum, ey, wo hast denn das her? Ja, habe ich selber gebaut. Ey, kann ich das auch haben? Ja, kannst du auch haben. Und dann ist das so, dann hat jeder gesagt, oh, das ist ein Stefan sein Bauchladen. Und aus dem Bauchladen ist mittlerweile eine Firma geworden, die sich nur mit Suzuki Adventure beschäftigt. Also Motocrosser sind raus, aber alles, was du sonst sinnvollerweise bestollen kannst bei Suzuki, da sind wir dabei. Ja. Und das sind jetzt sechs Mitarbeiter mittlerweile. Und wir machen nur diese Suzuki-Nummer, ne? Außer wir machen Offroad-Days, da machen wir nicht nur die Suzuki-Nummer.
Ja, ganz wichtig, ne? Ich habe mit Leuten mal gesprochen, die haben auch gesagt, ist das nicht nur für Suzukis? Nee, natürlich nicht, hat der Stefan eben schon gesagt, es ist total markenoffen, ihr müsst eben nur irgendwie zum Reglement passen. Boah, jetzt sehe ich auch gerade wieder jemanden hier mit Straßenmaschine rumspringen, mit seiner Touareg und offenem Klappwellen. Kann man machen, auf jeden Fall. Aber ich habe gesehen, hier auch totale Anfänger sind hier, Stefan, ne? Also hier kann wirklich jeder, man kann auch nur zum Zugucken kommen.
Ja, also mittlerweile hat sich diese Zuschauer-Community ziemlich erweitert. Da haben wir auch kein Problem mit, weil solange wir hier auf dem riesigen Gelände noch Campingplätze über haben, kann jeder kommen.
Nee.
Das ist das eine. Und dann haben wir von den Anforderungen, die du hier erleben kannst, das auch so gestaltet, dass du zum Beispiel ja, wir haben da verschiedene Kategorien, also zum Beispiel in der 1 kannst du ein Enduro-Training buchen. Da kannst du wirklich, ich sag mal, total Enduro-dusselig sein.
Ja.
Und dann haben wir noch so eine kleine Competition gemacht mit ein bisschen Spaß für die, die jetzt den ganzen Tag hier rumfahren und denken, ich würde schon gerne wissen, ob der Typ, den ich da vorhin überholt habe, ob der wirklich langsamer oder schneller ist als ich. Und dann machen wir so eine kleine Competition und heute haben wir ein bisschen Airtime-Competition gemacht, ein bisschen Enduro-Test und wir machen auch so richtige Enduro-Wertungsprüfungen. Nicht so nur Hütchen hin und her fahren oder so. Das will ich nicht. Das muss schon ein bisschen knallen und alle müssen yeah machen, wenn das Ding in der Luft ist und so. Das soll schon sein.
Also was ich richtig toll finde, ich bin übrigens zum ersten Mal hier dieses Jahr, ist die Vibes, die hier auf dem Campingplatz sind und überall. Das ist so freundlich alles. Alles so nett irgendwie, ne? Du sagst zwar Competition, das ist auch hier so bei den Wettbewerben, aber alle klatschen. Egal, wer ins Ziel kommt, selbst wenn die ganz langsam ins Ziel kommen. Alles cool so. Und alle sind nett miteinander. Gestern Abend so viel Gespräche geführt, hier von einem Zelt zum anderen gegangen und so weiter. Und wie hast du das hingekriegt, Stefan? Vielleicht abschließend so. Wie hast du hingekriegt, diese tolle Community um dich zu versammeln?
Also wir haben ja alle ein gemeinsames Hobby und ein gemeinsames Interesse. Und dieses gemeinsame Interesse verbindet uns und treibt uns hierher, jedes Jahr. Und das ist der Grund, warum es funktioniert.
Okay, Entschuldigung, ich musste mal kurz gucken, weil da ist gerade einer ohne Helm gefahren. Das hat mich ganz nervös gemacht.
Also ich finde... Wenn ich das noch sagen darf, ich finde den Vater mit seinem Sohn im Kindersitz auf einer Freewind, das müssen wir den Leuten sagen, oder? Ja. Müssen wir das sagen?
Ja.
Also da fährt eine Freewind, komplett plastikbeklimpertes Teil, mit Federwegen 170 cm auf der Kindergroßstrecke mit Papa und hinten sitzt in der Kindersitzwanne ein Kind drauf, was über jeden Sprunghügel einmal hochgeschleudert wird. Und
da.
Hopp.
Ja, da sehe ich mich auch. Du denkst, ey. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ne? Und Leute, einfach mal schauen, schon jetzt schauen, wann es nächstes Jahr feststeht. Steht das schon fest?
Also wir werden das immer so Ende Juni, Anfang Juli machen. Das ist so die Zeit, meistens die erste Ferienwoche in Thüringen. Da fangen wir immer an, also wenn gerade die Schule vorbei ist. Das kann man sich schon vorplanen, brauchst du nur gucken. Ferienkalender für nächstes Jahr gibt's schon.
Unbedingt machen, Leute. Vielen, vielen Dank, Stefan. Ich wünsche uns noch ein tolles Event. Und wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Danke. Genau. Also vielen Dank nochmal, dass wir da sein durften an das ganze Orga-Team von den Days. Und wir kommen, glaube ich, auch sehr gerne wieder. Und jetzt fragt ihr euch natürlich alle, sind wir eigentlich selber zum Fahren gekommen? Ja, sogar Chrissy ist gefahren. Der hatte am Anfang erst gesagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich da Zeit und Muße zu habe dieses Wochenende, weil wir so viel anderes im Kopf hatten. Aber wir sind beide gefahren. Und jetzt
da muss ich auch nochmal Danke sagen, ne, an den lieben Tim, der mich so lange genervt hat. Ich habe gesagt, zieh jetzt endlich deine Moped-Klamotten an und fahr mal eine Runde hier.
Und natürlich an André, der am Stand KTM gearbeitet hat und von dem wir uns was leihen durften zum Fahren. Mhm. Eine davon habe ich auch halb zerstört. Das tut mir immer noch doll leid. Aber ich habe seitdem mit André nochmal gesprochen. Er ist nicht sauer, hat er gesagt.
Ich bin übrigens die dann auch gefahren, ne, und es hieß dann so, ja, wenn die leer ist, ist die leer, weil wir die nicht tanken können, weil
der Audi sie kaputt gemacht hat.
Irgendjemand hat da einen Schlüssel abgebrochen.
Mann, das tat mir so leid, ey. Vor allen Dingen ist so dumm, ne? Ich bin ja die ganze Zeit über die Motocross-Strecke gefetzt und so und alles entspannt und so, auch nie auf der Fresse gelegen und gar nichts. Und ganz am Ende, wie es immer so ist, auf einmal war vor mir eine Massenkarambolage und ich gebe zu, ich war vielleicht ein bisschen zu schnell, ich hatte zu wenig Abstand und dann musste ich voll in die Bremse hacken und dann war da so doll Schlamm, am ersten Tag hat es so doll geregnet, dass sie mir vorne sofort weggeflutscht ist, so ich konnte nichts machen. Und ich habe sie aber nur abgelegt, also es war auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe auch gar nicht gelegen, ne? Ich habe sie also nur abgelegt, das Motorrad, und da muss ich so ungünstig mit dem Knie am Schlüssel vorbeigegangen sein. Super nervig. Naja, liebste Grüße auf jeden Fall, vielen, vielen Dank an alle Beteiligten da und vor allem liebste Grüße an alle, die dort waren. Es war so süß, ich kam einmal von der Rennstrecke runter und da habe ich jemanden von euch getroffen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, und der hatte gesagt, so, ich dachte erst, es wäre ein Streckenposten und ich kriege Ärger aus irgendeinem Grund, ne? Und ich so, hey, ich bin Howie, ich wollte ganz freudig so, hey, ich bin Howie, was geht ab und so, ne? Und er so, ja, ich weiß, ich bin ja da, um dich und euch zu treffen. Und so, das ist aber süß. Naja, so, Thema Bosnia, Leute, ne? Ich habe euch noch einen Schnipsel mitgebracht, und zwar einer unserer längsten und, also ältesten kann man nicht sagen, aber unser längsten Hörer ist der Svenny. Der ist auch dieses Jahr wieder dabei. Und der hat mal kurz uns geschickt, was für ihn die Bosnia Rally so besonders macht. Hören wir mal kurz rein.
Gude, hier ist der Sven aus Frankfurt. Bosnia Rally, ja, ich finde, das ist eine fantastische Veranstaltung, um in das Thema Rallye-Sport einfach mal reinzuschnuppern und wie das Thema der Veranstaltung schon sagt, Roadbook fahren zu trainieren. Und ja, ansonsten, Bosnien ist ein fantastisches Reiseland. Ich mag die Menschen, ich mag die Landschaft. Man hat extrem viele Möglichkeiten, dort Offroad zu fahren. Und ja, was das absolut Ausschlaggebende ist einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Feeling bei der Veranstaltung. Es ist alles sehr kooperativ, die Leute helfen sich gegenseitig und du hast ziemlich schnell ein Gefühl von wir gegen die Strecke, was nicht unbedingt vergleichbar ist mit anderen Motorsportarten, wo es halt ein wir gegeneinander ist. Ich mag es einfach von der Veranstaltung her.
Vielen Dank und liebe Grüße, Svenny, sehr, sehr schön. Er hat schon wieder, also die haben sich ja untereinander alle nicht gehört hier, die mir was geschickt haben, und er hat schon wieder erwähnt, so dieses Miteinander ist ganz schön, die Atmosphäre ist schön, dieses, ja, familiär, hat es nicht gesagt, aber so, ne, dieses Ding, das finde ich schon ein bisschen roten Faden, ne, also Grisi, da kannst du dich, glaube ich, schon mal drauf freuen, dass wenn was ist, dass man sich da eher hilft, anstatt sagt, cool, endlich kann ich dich überholen, du Otto. Ja, das finde ich sehr, 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 sehr positiv an der ganzen Nummer. Ein letztes Ding noch zum Thema Bosnien selber. Ich glaube, du warst, Grisi, hast gesagt, es ist auch ein Kostenfaktor, den man bedenken muss, denn es ist eigentlich recht günstig. Sowohl die Teilnahme selber als auch das Land, oder?
Zum Land selber, da kann, glaube ich, Felix fast mehr sagen, aber einfach das Thema Startgeld, Nenngeld, ist mit, ich glaube, es waren, wir können das hier doch direkt nachgucken, 860 Euro reguläres Nenngeld. In der Early Bird war es ein 100 oder weniger.
Das ist halt überhaupt nicht viel.
Und wenn du dann so wie ich mit Campingbeitrag, also campst dann vor Ort, dann sind das nochmal 120 Euro. Dann ist man bei 980 Euro, was
also
man
noch dreistellig. Ja.
Genau, und das ist halt echt eine Seltenheit. Dafür kriegst du auch keine Breslau Rallye mehr. Auch die Olympia Rallye ist noch unter 1000, was Startgeld kostet, aber da hast du halt einfach diese Anreise, beziehungsweise, oder du bezahlst halt deine 800-900 Euro, bis dein Motorrad da irgendwie hingekommen ist, und dann brauchst du noch einen Flug hin und zurück, dies, das und so. Das summiert sich dann halt doch auch sehr, sehr schnell auf. Ne? Das ist aber, weiß nicht, Felix, Bosnien, wie ist Bosnien so vor Ort? Essen, Trinken, ja. Sprit, Stiefelbier, was man eben so braucht.
Ja, also das ist genau das, davon kann ich berichten. Ich weiß natürlich nicht von irgendwelchen Skifahren oder sowas, irgendwelche Skikurse im Winter. Aber es ist schon so, dass du in Summe wirklich noch merkst, da ist es wirklich noch günstiger. Also ich hatte immer im Hotel auch übernachtet, ich habe nie gecampt oder sowas. Das war absolut überschaubar. Ich kann dir echt keine Zahlen mehr sagen, aber das war deutlich unter den Preisen, die du sonst vielleicht so im europäischen Ausland, egal wo, oder Kroatien oder so weiter, ist ja ein Nachbarland, kennst. Auch Essen, Trinken, viel, viel günstiger, und Sprit war auch günstiger. Also in Summe bist du definitiv günstiger unterwegs wie in einem anderen Land.
Ja,
absolut.
Ja, guck mal, selbst wenn du über die Veranstaltung das Einzelzimmer inklusive Frühstück mitbuchst für die Woche, 420 Euro. Das kriegst du sonst, das ist ein Einzelzimmer für eine ganze Woche mit Frühstück für 420. Ja, ja,
ja. Also, und selbst wenn du woanders bist, wie gesagt, in einem anderen Hotel, auch die, hast dann auch dein Einzelzimmer, deine Dusche, das ist 10 Minuten vielleicht entfernt oder so weiter vom Start, und da ganz genauso. Und das sind dann wirklich nicht, das sind dann immer solche, gibt es oft so Tankstellen, aber gleichzeitig ist da auch noch ein Gebäude dran mit einem Hotel halt und so weiter.
Das ist ja witzig.
Also sprich, du hast da, wo ich war, das kann ich auch gerne mal irgendwie noch vielleicht einen Link schicken oder sowas. Da war ich jetzt zweimal hintereinander, weil ich war jedes Mal nicht direkt in diesem Aria Ski, oder wie das heißt, Hotel. Und das war, wie gesagt, 10 Minuten entfernt, und beim ersten Mal hatte ich so eine gute Erfahrung da gemacht. Du hast ein Restaurant unten mit drin, du hast die Tankstelle unten mit drin und hast ein neuwertiges Zimmer, es ist sauber und hast deine eigene Dusche und so weiter. Also da gibt es ganz viele solche Dinge, und die sind auch, da war es auch preislich mega gut. Also das merkt man schon.
Ja, schon.
Bestimmt in Griechenland oder sonst woanders.
Ja.
Italien.
Ja. Ist ein großer Faktor, und ich finde es gut, dass wir das jetzt mal ins Verhältnis gesetzt haben, weil jetzt, wer noch nie sowas gemacht hat, hat vielleicht geschluckt, gedacht, was, Startergebühr, kostet fast 1000 Euro, dies, das und so. Naja, also im Motorsport ist das halt gar nichts, ne? Das ist halt gar nichts. Aber über Geld müssen wir auch noch ein bisschen reden heute, denn natürlich interessiert die Leute ganz dolle, was muss ich mitbringen? Und zwar einmal, was mich selber angeht, aber eben auch, was schon mein Bike angeht, was die Ausrüstung angeht. Wichtige Frage zum Beispiel eben, welche Reifen muss ich mir vielleicht dafür kaufen und wie viele brauche ich eigentlich für die Woche? Mit Moos, ohne Moos, all das. Lass uns doch mal anfangen mit den Bikes tatsächlich. Man kann ja, und da ist der große Unterschied, man kann einmal als Adventure-Bike-Teilnehmer mitfahren und einmal als Sport-Enduro-Fahrer oder so.
Ja.
Felix?
Ja. Ja, so kann man es nennen. Also die magische Grenze ist immer so diese 450er-Grenze sozusagen, diese Einzylinder bis dahin. Mhm. Und okay, jetzt die Frage, ob so eine 690er von KTM, was, wozu gilt es jetzt? Aber so die, es gibt so quasi das eine Feld ist so wirklich 350er, 450er Maschinen und das andere bis, Feld ist dann eben, ja, Teneré 700 bis hin zu 1290er Adventure, DGS und so weiter. Mhm. Also mit dabei. Genau.
Grissi, du wirst mit deiner Beta mitfahren?
Jo.
Das heißt, du fährst auch im Sportbereich mit, ne?
Ja, genau.
Nice, nice.
Wobei man aber, wie gesagt, sagen muss, die Veranstaltung an sich ist für alle gleich. Also es gibt, wirst du ja wahrscheinlich auch nochmal dann das Thema mit diesen Tracks ansprechen, Hardtracks, Lighttracks und so weiter. Mhm. Aber an sich ist die Veranstaltung schon gleich. Es gibt keine Reihenfolge, erst starten die kleinen Maschinen, dann die großen oder andersrum und so weiter. Alle fahren sozusagen die gleichen Strecken. Keiner hat da irgendwie Unterschiede. Ja,
genau das. Das Prozedere ist, glaube ich, auch, Felix, da kannst du auch gleich nochmal was dazu sagen, wenn ich das richtig rausgelesen habe, dass ab 8 Uhr ist der Start offen, richtig, sozusagen. Und klar, du guckst dann, dass du loskommst, aber du entscheidest halt, ob du dich schon frühmorgens an die Startlinie stellst, dass du ganz vorne wegfährst und so. Das hast du so ein bisschen in der Hand für dich selber dann und dann geht das eben los. Ne? Und dadurch, dass es keine Wertung gibt, ist es mit den Bikes, also mit welchem Bike du fährst, gar nicht auch so doll relevant.
Nee, das ist es nicht. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 18 Uhr war immer spätester Zeitpunkt, an dem du zurück sein musstest. Wobei es gab in beiden Jahren, ich glaube, da kann der Georg wahrscheinlich noch genaueres sagen oder sowas, aber ich bin mir sicher, es war so, dass in beiden Jahren gab es immer ein, zwei, drei, die haben sie irgendwo um 10 Uhr oder 11 Uhr abends dann aus den Bergen rausgefischt. Keine Ahnung, was der Grund war, ob kein Sprit mehr oder Reifenblatt, aber 18 Uhr oder so musst du dann zurück sein. Aber du kannst selber entscheiden, das ist vielleicht wichtig, eben wann du startest, genauso wie du sagst. Ja. Und kannst letztendlich auch währenddessen immer natürlich entscheiden, boah, nee, kein Bock, Google Maps, zurück, ich bin fertig, ist mir zu heiß.
Ja.
Oder was auch immer. Also man kriegt trotzdem einen Stempel halt, aber fertig.
Finde ich eine ganz, ganz wichtige Info, ne, dass man eben durch diese sternförmige Fahren und durch diese feste Unterkunft und so weiter, die ja mit normalen Straßen zu erreichen ist, dass man immer die Möglichkeit hat zu sagen, okay, es ist jetzt 16 Uhr und ich bin alle für heute. Und da es kein Wettbewerb ist in dem Sinne, da ist dann weder irgendwie mein Wettbewerb im Arsch, noch irgendwie kann ich am nächsten Tag nicht mitfahren und so, weil ich nicht ins Ziel gekommen bin. Da merkt man eben, dass es dann irgendwie einen anderen Charakter hat an der Stelle. Das finde ich total geil und total wichtig für die Leute auch, gerade wenn die merken, also ich weiß zum Beispiel von zweien, die ich persönlich kenne, die sind letztes Jahr mitgefahren. Und der Erste hat schon nach einem Tag gesagt, Alter, I'm out, so irgendwie.
Es ist in Anführungsstrichen lustig, was du das schreibst, weil ich habe den ersten Tag letztes Jahr auch als den anstrengendsten oder anspruchsvollsten wahrgenommen. Und ich habe auch mit ein paar anderen gesprochen, die da in dem Jahr dabei waren und die haben es genau so gesagt, sagen, hey, was war denn das für ein erster Tag? Ich dachte, oh Gott, wenn es so weitergeht, das ist der Auftakt. Der war schon echt knackig und danach war es nicht einfach, aber der erste war echt übel. Und kann ich verstehen, dass der sagt, boah, nach dem ersten, ich war total am Ende. Aber ich meine auch, gehört zu haben, dass letztes Jahr von diesen 300 Fahrern irgendwie 150 oder 180 am Freitag nur noch gestartet sind. Keine Ahnung, ob technische Ausfälle oder keinen Bock mehr oder verletzt oder.
Ja, letztes Jahr war es ja auch so extrem heiß, ne? Dann war auch so ein Hitzeding am Park.
Vorletztes Jahr auch. Aber es war einfach heiß.
Ja, Mensch, da hätte man noch einen Tag durchhalten sollen. Ja, ich weiß, der eine, der hatte eh so irgendwie mit seinem Rücken zu kämpfen und so. Und das war dann leider an der Woche schlimm. Hat er irgendwie gedacht, dass das anders geht. Und der andere weiß ich nicht ganz genau. Aber ja, klar, passiert da ein bisschen was. Aber unterm Strich muss man ja sagen, dafür, was alles passieren könnte, ne, also hat Georg gesagt, so, dafür ist es wirklich alles, sind die dann doch alle recht gechillt so und passen auf sich schon auf und so im Großen und Ganzen. Ja. Ich hatte übrigens hier noch, habe ich gesehen, wir haben ja eben über Kubik geredet und so. Offiziell heißt es 160 Kilo, ne, dass das die Grenze ist, so ungefähr. Weiß ich nicht, ob die das auf die Waage stellen, aber da hat man so.
Ne, so dass es nicht drüber oder nicht drunter wiegen darf.
Ja, also je nachdem, wo du fahren willst, in welcher Klasse. Ne? Also ab 160 Kilo solltest du Adventure Track fahren.
Ah, so, ja, stimmt. Und das hat den Grund, das habe ich jetzt gelesen, und zwar, das ist dieses Jahr wohl neu, dass sie diese Adventure Tracks, da können wir nachher noch sprechen, aber eben der GPS-Track, dem du folgst, wenn du nicht Roadbook fährst, dass der dieses Jahr an ein paar Stellen abweicht vom Roadbook, wo sie die schwereren Maschinen nicht in die in die Sektion reinschicken, wo du mit dem Roadbook durchfährst. Und wahrscheinlich einfach, weil großes Starterfeld und weil man vielleicht dann die, keine Ahnung, GS, was auch immer, 200 Kilo plus Bike dann doch nicht überall rausziehen will, muss oder so.
Ist wahrscheinlich die Antwort, ne, auf die, auf die Ausfälle auch.
Ja, also da war es so, das war 2022, sind wir auch, also ich bin ja beides mit einer Tenere 700 gefahren.
Ja.
Da sind wir auch oft diese Hardtracks gefahren, also da nochmal zur Unterteilung, es gibt ja diesen Standard-Track quasi, den fahren alle und an manchen Stellen gabelt sich's dann in den Light-Track, der etwas leichtere, eher für die Big-Adventure-Bikes gedacht und in den Hardtrack, wo eben dann, wo es dann wirklich grob wird und eben auch eher oder eigentlich nur für die kleineren Maschinen, 350er, 450er und so weiter. Und in 2022 sind wir mit der Tenere schon auch meistens noch den Hardtrack gefahren. Hat auch gut geklappt, war auch anstrengend und klar, bist auch mal liegen geblieben und musstest dir aufhelfen und so. Aber 23 war es, glaube ich, noch mal krasser, dieser Unterschied. Da war Hardtrack wirklich dann auch Hardtrack. Da sind wir mal an eine Stelle hin, da haben wir dann umgedreht. Da hat sich's mega gestaut. Da haben sie sogar dann 350er oder so kleine Maschinen halt irgendwie zu zweit hochgezogen oder sowas hochgezerrt, weil sie hängen blieben. Also da ist dann wirklich, da zerstörst du dich und deine GS oder was immer du fährst dann schon. Musst du natürlich selber wissen, ob du es trotzdem versuchst. Oder wenn dein Nachname Tarris heißt, kannst du es auch versuchen. Aber ansonsten für uns Normalos, auch wenn du gut fahren kannst, gibt es eben diese Tracks. Und man muss aber auch sagen, damit man jetzt nicht denkt, okay, Lighttrack, ich fahre halt nur eine GS oder eine Tenere oder so weiter, dass du jetzt Lighttrack immer Asphalt heißt. Im Gegenteil. Also Lighttrack war letztes Jahr auch sehr, sehr viel Offroad und teilweise schon auch anspruchsvoll. Also nicht nur so ein Feldweg, wo du sagst, ja, okay, du fährst jetzt dafür halt 30 Kilometer auf dem Feldweg geradeaus. Das war dann schon auch anspruchsvoll und überhaupt nicht langweilig. Hardtrack ist dann wirklich nur, also richtig so, dass du im Enduro-Bereich dann warst, wo du halt mit einer großen dich einfach nur zerstörst. Aber Lighttrack heißt nicht Langeweile oder Asphalt.
Also um die Leute auch vor sich selbst ein bisschen zu schützen, so irgendwie, ne?
Also ja, der Stefan, es gibt ja immer, das kann man vielleicht auch sagen, immer abends vorm nächsten Fahrtag gibt es ja ein Briefing. Muss man nicht teilnehmen, aber empfiehlt sich, macht auch Spaß, interessant, da kommen alle zusammen.
Auf Englisch, oder?
Beamer, das? Auf Deutsch. Aber der Georg, glaube ich, der ist ja als Helikopterpilot, kann der ja sehr, sehr gut Englisch, hat der das, glaube ich, im Hintergrund irgendwie auf Englisch übersetzt und die wollen, können sich irgendwie das über welche Stöpsel sich das auf Englisch anhören. Aber es läuft auf Deutsch.
Cool.
Und da sagt er der Stefan was zum folgenden Fahrtag. Die gehen ins Roadbook durch. Also an welcher Stelle, Achtung, keine Ahnung, irgendeine Senke, Achtung, hier musst du da aufpassen, Achtung hier. Und da hat er dann auch letztes Mal ganz klar gesagt, also an dieser Stelle Hardtrack nur die kleinen Maschinen maximal 450er, er will da keine Big Enduro sehen und so weiter, weil die sind da ja schon auch mit einem Team Sunnies und so weiter unterwegs und bergen dich auch, wenn du einfach nur mal irgendwo stecken bleibst. Aber die wollen halt nicht, dass dann da Hardtrack und da kommen erstmal 3 GS und 2 Afrika Twin oder so. Das ist dann halt oft
Felix, du hast gesagt, mit der T7 warst du unterwegs. Wie stellt man sich dir vor? Hast du eine extrem umgebaute Rallye T7 oder ist es eigentlich mehr Stange, was du fährst? Also muss ich irgendwas machen an meinem Bike? Welche Reifen hast du drauf? Erzähl mal.
Also meine Tenere war ich habe ein anderes Fahrwerk drin. Machen ja viele. Schon ein bisschen weich. Ich hatte aber keinen Rallye Tower oder sowas. Gibt es ja, glaube ich, für die Tenere nur sehr wenig. Und bin das erste Mal tatsächlich mit einem Roadbook-Halter, richtig Roadbook, gefahren.
Cool.
Das zweite Mal habe ich mal auf die digitale Version probiert, aber ist dann leider komplett in die Hose gegangen. Wenn du willst, kann ich das noch erzählen.
Ja, erzähl mal.
Vielleicht kurz noch zu den Umbauten und so weiter. Aber ansonsten ist sie Standard. Also Fahrwerk, würde ich sagen, war jetzt der größte Umbau, wenn du es Umbau nennen möchtest. Okay. Ist jetzt aber nicht zwingend. Und Thema Reifen, ja, das ist halt so, ich hatte schon, was hatte ich drauf, Mitas E09, ist ja auch typisch für diese Reiseenduros. Ja. So ein bisschen das Gröbste, was du offiziell zugelassen da so fahren kannst. Hat aber auch einige erlebt, die dann halt sich noch groberes draufgezogen haben, was geht, aber jetzt offiziell in Deutschland nicht erlaubt ist, aber interessiert da wirklich keinen. Aber was halt echt zu sagen, was ich wirklich sagen muss, ist, dass diese steinigen Bereiche, die es da gibt, und da gibt es wirklich viele lange Passagen, wo du wirklich über Steine fährst, also nicht das lose Geröll, das ist vielleicht manchmal schwierig zu fahren, aber das rutscht weg, das zerfetzt dir nicht so deinen Reifen, aber es gibt dort oft diese steinigen Passagen, da hast du wie so ein Eisberg, der Großteil des Steins ist unterirdisch und es guckt nur so eine Kante raus. Und
ja, halt ich kenne sowas, fest. Das ist aber das ist mega fies,
dann,
ne?
Stichwort Snakebite-mäßig, wenn du dann noch drüber knallst, mir, aber auch vielen anderen, ist es passiert, wenn du zu arg da drüber donnerst, dann hast du halt irgendwann plötzlich mal einen Platten einfach. Also ich bin nicht mit Moos gefahren, Standard Felge, Standard.
Kurzer Einschub
Blauch
dazu.
Und so weiter.
Ich habe nämlich mal versucht rauszubekommen, was die empfehlen. Und sie haben eine Sektion dazu extra verfasst. Und da steht, da. Grundsätzlich wird im Rallye-Sport vorzugsweise Moos verwendet. Hier werden mögliche Reifenpannen vermieden und keiner muss unterwegs Platten flicken. Bei den großen Enduros, also die Adventure-Maschinen, die mit Schlauch fahren, da setzen wir voraus, dass die Fahrer in der Lage sind, einen Plattenreifen unterwegs zu reparieren. Man geht also wirklich davon aus, dass das ein Thema ist. So. Absolut. Wie war das bei dir?
Also beim ersten Jahr, 2022, hatte ich, da waren wir immer so eine Gruppe unterwegs auch, da hatte ich keinen Platten, aber andere. Typisch Snakebite und ich bin nie unter 1,8 bar gegangen. Ja, also manchmal sogar 2, weil ich dann irgendwie Schiss hatte, mir so ein Ding einzufangen.
Was viel ist für Offroad-Fahren, ne?
Das so. Eigentlich relativ viel ist, aber diese Steine, du donnerst darüber und die sind halt oft in diesen Wiesenwegen, du siehst die nicht, du kannst da gar nicht ausweichen.
Okay.
Du donnerst da einfach drüber. Letztes Jahr hatte ich echt, ich hatte 3 Platten.
Wirklich?
Okay, gut, einmal habe ich mir einen Nagel reingefahren, das kann dir immer passieren, ne? Gut, ohne Moos halt. Und die anderen Male haben mir die Steine echt die Reifen einmal an der Seite, an der Flanke aufgeschlitzt und ein andermal auch irgendwie durchgeschlagen. Also ich war schon, würde ich behaupten, jetzt auch nicht langsam unterwegs, schon auch zügig, du bist halt so ein bisschen in deinem Flow, aber ich habe es jetzt auch nicht total übertrieben. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Pech, kann auch sein, aber auch von anderen, wir waren auch, der Jens Kuck war ja auch wieder dabei, wir sind ja auch oft viel zusammengefahren, der hatte auch 2 oder 3 Platten. Also es lohnt sich irgendwie, wie es da auch beschrieben ist, in der Lage zu sein, Reifen zu wechseln oder halt Schlauch zu reparieren oder so weiter und halt auch das Material dabei zu haben.
Das heißt, du hast es vor Ort gemacht oder bist du mit dem Service da zusammengearbeitet? Weil das mal ebenso in der bosnischen, im Busch da zu flicken.
Ist halt. Also kann ich dir Bilder schicken, du merkst halt einfach plötzlich, scheiße, du hast einen Platten. Und dann stehst du halt da in der Pampa und da wartet jetzt, also du kannst natürlich sagen, ah, ich will jetzt nach Hause. Dann kannst du so einen GPS-Button drücken, den jeder bekommt, aber der ist für Notfälle da und nicht, ah, ich habe einen Platten. Sondern du musst das Ding retten und dann stehst du halt dabei. Das Übelste war, unten in Mostar, da waren es 42 Grad.
Wo die berühmte Brücke
und da war hinten dann platt. Wir haben uns dann noch zu so einer Tankstelle gerettet. Da war wenigstens Schatten. Ja, und dann musst du da halt wechseln, Schlauch wechseln oder wenn du halt schlauchlos fährst bei anderen Maschinen, musst du es halt irgendwie machen.
Wie lange dauert sowas bei dir? Und wie kaputt ist deine Felge jetzt?
Die Felgen sind vermackt, das ist klar. Das lässt sich vermeiden. Aber wir haben das, wenn du es alleine machst, ist ja auch nochmal was anderes. Aber wenn du zu zweit, zu dritt bist und du hast da Hilfe, dann kriegst du es schon so 20 Minuten hin oder so.
Ach, nicht
also,
schlecht.
Wirklich, nicht doch schlecht. Echt. Also mit Hilfe, würde ich sagen. Ganz alleine, schwierig, aber wir hatten halt auch Montierhebel dabei und das typische Zeug, was du halt hast. Klar, dein Schlauch brauchst du halt irgendwie auch. Wir haben jetzt da nicht geflickt, Schlauch raus, neuer Schlauch rein.
Ja.
Und so, und du hast dann so langsam Übung. Ja. Aber das kann dir echt passieren. Und das ist halt auch irgendwie schade. Stell dir vor, du hast halt einen Platten und hast halt dein Zeug nicht dabei. Ich kann es wechseln, aber ich hab's halt nicht dabei, weil ich halt wenig Taschen mit haben will. Das ist halt echt Katastrophe.
Dann würdest du den Leuten, die sich dafür interessieren, halt schon raten, übt es mal zu Hause, dass ihr das schon mal gemacht habt, oder?
Ja, also an sich rein von der Praxis her, ja, ist jetzt die Frage, ob jemand sich so pro forma ein bisschen die Felge vermacken möchte, um es mal zu üben, kann ich auch verstehen. Wenn du da irgendwie ein neues Bike hast und jetzt mit deinem blanken Montierhebel da ansetzt, dann gibt's immer Kratzer, aber rein von vom Umsetzen her wäre es gut, wenn man sowas schon mal gemacht hat. Ja. Oder jemanden im Team hat, dabei hat, der das schon mal gemacht hat. Noch besser, genau.
Wobei, ey, ganz ehrlich, also wegen Kratzer und Marken, Leute, also ich meine, wer eine Bosnia Rally fährt, der darf jetzt auch nicht irgendwie so ein Showroom-Bike.
Spätestens danach Anspruch hast du sowieso Kratzer in der Felge, also von einem.
Das mal so vorweg. Aber ich finde schon, also ich glaube, wenn man das noch nie gemacht hat und dann ist man noch ein bisschen aufgeregt und im schlimmsten Fall alleine, das sollte man schon im Hinterkopf haben, dass das passieren kann, auf jeden Fall. Hattest du denn noch ein zweites Paar Reifen auch mit bei 5 Stages?
Nee, hatte ich nicht. Also ich hatte verschiedene Schläuche dabei, vorne, hinten, aber ich hatte keine Ersatzreifen dabei, aber gerade im letzten Jahr hatte ich ja dieses Problem, dass ich nicht nur Nagel hatte, sondern dass mir einmal den Reifen an der Seite hinten aufgekattet wurde. Also richtig so ein Schlitz.
An der Flanke so.
An der Flanke, ja. Und da kam dann so ein bisschen der Schlauch schon raus, wie so ein Leistenbruch. Ja.
Und, guter Vergleich, der.
und ich hatte keinen Reifen, aber da war, ich glaube, das war dieses Team von Nomadas, glaube ich, auch. Die hatten da so eine Station, kannst Reifen, natürlich, klar, muss natürlich zahlen. Und die hatten zum Glück noch einen letzten 140er Reifen. Und der passt ja bei der, wahrscheinlich auch bei den anderen, aber bei der Teneré ist ja ein 150er hinten drauf, passt ja drauf. Klar, nicht zugelassen und so in Deutschland, aber ist ja komplett egal, haben sie mir draufgezogen und dann konnte ich weiterfahren, da hatte ich dann auch kein Problem. Es war so ein Michelin Desert Race, sah auch ganz cool aus.
Alter, es gibt aber diesen Moment, aber da ist dir das Geld sowieso egal, da denkst du, ey.
Was machst du da? Das war irgendwie am zweiten, dritten Tag und dann willst du jetzt sagen, nee, mache ich nicht, wegen 100 Euro Reifen oder 120, musste durchziehen.
Ja.
Aber ja. Reifen und Untergrund ist da echt ein Thema. Klar, Moos, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich habe jetzt nur mitbekommen da, vielleicht auch vom Kevin Gallas, ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff, der war jetzt so ein bisschen in Bosnien mit seiner GYTR Teneré unterwegs und habe da die Stories auf Insta verfolgt und da hat sich das Moos irgendwie aufgelöst, weil es zu heiß wurde. Aber da kann ich echt nicht mitreden, ich bin noch nie auf Moos gefahren. Das ist nur so ein bisschen gegoogelt halt. Mehr kann ich gar nicht sagen. Aber ich stelle es mir schon entspannt vor, einfach fahren zu können. Und ein Nagel oder so ist dir komplett egal. Snakebites gibt es nicht für dich.
Das ist Grisi, wir hatten schon mal drüber geredet. Du hast auch hier im Reifen-Podcast erzählt, dass du auf Moos umgestiegen bist oder gerade umsteigst.
Ja.
Was passiert eigentlich, wenn da die Flanke offen ist? Da ist auch ein Problem, oder?
Dann, also es kommt darauf an, wie doll die Flanke offen ist, aber dann ist so der Klassiker, du machst eine schöne Naht mit Kabelbindern in geil, die Reifenflanke,
so ziehst wie Frankenstein.
Das wieder zusammen. Genau, so Frankenstein-Ding. Und dann fährst du halt vielleicht einen Ticken vorsichtiger das Ding zu Ende. Und dann ist halt natürlich die Frage, ne, wenn das so tief ging, dass das Moos aufgeratscht ist, also es kann dann, du hast keinen Platten, aber dann geht das halt auf die Lebensdauer vom Moos, beziehungsweise kann es auch sein, dass du es auch austauschen musst. Aber du kommst halt ganz gut rein, ja. Und das ist, also ich fahre Moos total gerne. Vor allem, man hat gesehen, gerade im, als mein erstes Rennen von der Offroad Scramble Series, da war extrem schlammig und dass die Bikes, die Enduro-Bikes, die haben dann nochmal ein anderes Moos mit ganz, ganz wenig Luftdruck gefahren oder was ganz, also ganz weich war, die hatten einfach so viel mehr Traktion, weil du nochmal weiter runter konntest von der Softheit vom Reifen, das war schon cool. Und ich habe das in Südafrika so zu schätzen gelernt, dass du auch einfach, ich bin da in diesem Flussbett auf Steine geknallt, wo ich dachte, jetzt ist die Felge und alles kaputt. Und war aber gar nichts, weil das Moos halt auch einfach die Felge mitschützen, ne, vor so harten Impacts und so. Und genau, in Ägypten der Platten vorne, der wäre mit Moos auch definitiv nicht passiert.
Ich warte ja, wir haben ja erst kürzlich drüber geredet, ich warte ja auf den Moment, wenn man Moos dann auch schneller fahren darf, weil dann ist es ja einfach das Geilste, was du im Motorrad haben kannst. So, ne?
Total.
Christine, nimmst du noch ein zweites Paar Reifen mit eigentlich?
Ich nehme zweites Paar Reifen mit. Aber hat einfach den Grund, dass ich mir einen neuen Satz jetzt gekauft habe.
Ach so, okay. Reifen. Fährst du den ersten noch runter und dann?
Und ich mache die frischen Reifen drauf, weil bisher war ich, was Reifenverschleiß angeht, relativ human, weil ich nicht so doll am Gas gerissen habe. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich nicht mit einem Leihbike fahre, also mit meinem Motorrad eine Rallye. Und mit meinem Motorrad bin ich, ich bin jetzt nicht unvorsichtig, aber ich sage mal so, wenn das nicht mein Motorrad ist, dann passe ich doch noch mal ein bisschen mehr drauf auf, ne? Und deshalb nehme ich die Reifen, die jetzt drauf sind, die kommen runter. Die werden auch, die würden das nicht lange halten, weil das sind hier so Metzler Six Days Hard Enduro Reifen, die sind relativ weich. Aber ich nehme die mit als Backup. So sollte ich den einen Satz komplett runterfahren, dass ich dann halt sage, okay, so den letzten Tag oder die letzten zwei hält der Six Days dann noch durch. Den kann ich noch einmal umdrehen, dass die scharfe Kante vorne ist und so. Und deshalb nehme ich das einfach so als Backup auch nochmal mit, weil die eh da liegen. So.
Ja. Mousse au Chocolat. Felix, ansonsten bist du eher der Typ, der seine T7 dann mit möglichst viel Eisenrohren an Bauteilen ausstattet oder sagst du, ey, dann lieber so leicht, wie es geht? So, hast du noch 1000? Ich glaube, das
eher
sind
leichter,
so Fragen,
eher leichter und schlanker.
Ja, okay. Mhm.
Ja. Also meinst du Sturzbügel und so Zeug?
Ja, genau. So. Kannst ja bei Touratec und Co. kannst du dich ja da mit weiteren 200 Kilo ausrüsten, wenn du Bock drauf hast, oder?
Ja, logisch, überall. Also ich eher weniger, ich hab die ist immer eher etwas schlanker, aber ich glaube, mir gefällt es irgendwie schlanker besser. Und gerade halt bei der Teneré ist halt so, wenn du eh sagst, du fährst mit der im Gelände und du nimmst in Kauf, dass die halt schon ihre Macken kriegt. Der Auspuff hat auch eine Delle, ja.
Aber die ist ja,
dann egal sein.
Die ist ja relativ robust sonst auch, was das angeht, ne? Also ich meine, da ist jetzt nicht so viel, was sofort kaputt geht, wenn die mal liegt oder so. Es gibt ja andere Bikes, so zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Event, da hatte einer eine Honda Africa Twin mit DCT. Und da ist mir erst bewusst geworden, wie exponiert das zumindest bei dieser Version lag und hat sich wirklich bei einem größeren Stein sofort das Ding da aufgerissen. Und da denke ich, brauchst du einfach einen Schutz. Das ist einfach wichtig. So.
Ja, klar. Ja. Also eher Schlange. Wo ich Schützer quasi dran habe, gibt's ja auch so Wasserpumpen. Deckelschutz oder so. Oder die Teneré hat ja so ein ganz, ganz schön offenliegendes so eine Schaltgestänge.
Wenn du
halt blöd, also so da an so Teilen, wo
echt Game Over
Stein rein donnert, dann ist Game Over. Die Verkleidung, die kannst du halt nachkaufen und das Dekor auch oder so. Mhm. Aber halt, ja, wenn die Schaltung
alles, was ja Weiterfahren hindert, ja.
Richtig, genau. Das habe ich so bei mir dran.
Ja. Ich würde mich heute auch für die Version entscheiden, auf jeden Fall, für die leichte Version. Ich finde, das hat aber auch mit damit zu tun, so wie gut fühle ich mich vom fahrischen Können auch oder von auch wie relaxed bin ich und sowas, wie sehr traue ich mir das zu, weil jetzt wird's ein bisschen psychologisch, die Schützer können einem auch eine gewisse Sicherheit verleihen im Kopf und lassen dich unverkrampfter fahren. Das muss man mal für sich ausprobieren, ne, wie man damit umgeht. Ja. Weil wenn ich die ganze Zeit Angst habe, ich darf nicht fallen, weil dann ist das und das kaputt und so, oder? Dann fahre ich scheiße. Ne? Und wir wissen ja alle, Lockerheit ist das Allerwichtigste beim Fahren. So. Aber wenn wir schon über fahrisches Können reden und so, jetzt haben alle die Ohren gespitzt, Felix. Adventure Tracks.
Ja.
Wie geil muss ich, wie viel Instruktor-Ausbildung muss ich haben, um da wirklich am Ziel anzukommen?
Ja, das ist immer sehr schwer zu sagen, denke ich, weil es ja auch sehr subjektiv ist. Also ich würde mich jetzt schon als ganz guten Fahrer bezeichnen, aber natürlich kein Rennsport, kein Profi. Wie gesagt, ich war jetzt selber mal da unten im Schwarzwald bei Good Souls Instruktor oder bin es quasi immer noch, gerade so eine kleine Pause drin. Insofern würde ich schon sagen, ich kann ganz gut fahren, aber nichtsdestotrotz musst du jetzt solltest du jetzt nicht komplett Anfänger sein. Also ich finde es der falsche Event, wenn du jetzt gerade mal ein Offroad-Training oder sowas gemacht hast. Mhm. Also wieso falsch? Weil ich mir dann denke, du kannst natürlich teilnehmen, klar, und du kannst natürlich alles geben und dich und dein Bike zerschreddern oder im Zweifel dich halt am dritten Tag abschleppen lassen, weil du es zerstörst, aber das macht dir ja dann irgendwie auch keine Freude. Mhm. Und was ja immer gut ist, sind ja so Vergleiche, gerade Transitalia-Marathon, wer den halt kennt und gefahren ist, damit kann man es zum Beispiel gut vergleichen, beziehungsweise den Transitalia-Marathon würde ich eher vorziehen, um mal in so eine Veranstaltung reinzukommen, was ja jetzt mal vom Grundsatz her ähnlich ist, dass du auch da nach Roadbook fahren kannst oder mal so eine Veranstaltung erleben kannst, anstatt Bosnien. Transitalia-Marathon ist definitiv nicht so knackig wie die Bosnier, definitiv.
Also schön, dass du das sagst, das ist genau das Gleiche, wollte ich gerade auch sagen, ohne bisher in Bosnien gewesen zu sein.
Das ist immer das, was man hört, ja? Das ist immer das, was man hört.
Ist wirklich so, ja, genau.
Dass das im Prinzip Bosnien ein cooler nächster Step ist, wenn man den Tim gefahren ist.
Weil, so, ne? Weil du musst schon irgendwie ja auch das Gesamte sehen. Also natürlich ist das Hauptding schon die Tracks an sich, also dass du natürlich steile Passagen hast, steinige Passagen oder wirklich sandig, also das Fahrerische, aber das eine ist halt, dass beim Transitalia-Marathon, wenn du da mal was Anspruchsvolleres hast, da hast du 20 Grad, du hast halt hier teilweise 40 Grad und die Sonne knallt dir drauf und das ist schon, darf man nicht unterschätzen. Ich habe mir auch nochmal so überlegt, auf jeden Fall, trinken ist natürlich viel, das wichtig, das macht jeder viel trinken, aber nimmt so Elektrolyte mit und so Zeug.
Ah, gut erzählt.
Das kann ich echt empfehlen. Das also hat mir sehr, sehr viel gebracht. Nur Wasser ist irgendwann auch nicht mehr ausreichend. Aber an sich, das Gesamtpaket macht es schon anspruchsvoller. Und wenn du natürlich auch mit einem gewissen Spaß rangehen willst, dann solltest du ja ein Stück weit zuversichtlich sein, dass du vom Fahrischen auch sagst, okay, ist eine Herausforderung. Und um Gottes Willen, ich muss da nicht immer perfekt durchkommen. Ich kann die Karre auch mal beiseite legen. Mir wird immer geholfen. Aber wenn du halt nach dem ersten Tag und der erste Tag, wie gesagt, war ja ziemlich heftig, wenn du schon richtig komplett frustrierst, dann ist ja irgendwie auch doof. Also Einstiegsevent würde ich nicht sagen, dann mach lieber den Tim, an sich sagen mal.
Ja, das, wie gesagt, sagen ganz viele, und der Tim ist ja auch wunderschön, haben wir auch in Doppelfolge mal drüber gemacht. Grisi, du bist ja gefahren vor 2 Jahren oder so. Und das Gute ist, wir haben es eben schon erwähnt, ist in Bosnien eben, ich kann mir das selber ein bisschen zurechtstecken. Ich frage mich jetzt gerade, Stichwort fahrisches Können, du hast gesagt, Felix, man kann halt immer wieder zum Hotel zurück, wenn man genug hat, aber man muss ja da schon rauskommen an manchen Stellen.
Richtig.
So, ne?
Ja, logisch. Ja.
Und was mache ich dann? Aber ich sag mal, sticht dann der familiäre Joker, von dem wir hier mehrfach gesprochen haben? Findet man da auch Leute, die damit anpacken und so, und muss ich da Angst vor haben?
Ja, nee, davon nicht, definitiv. Also mich hat's auch mal, wir sind zwar in Gruppen gefahren, aber irgendwann reißt sich doch mal auseinander, weil du deinen eigenen Flow fahren willst. Und dann legst dich mal hin und dann kommt einer vorbei und der hilft dir dann auf. Also definitiv machst du ja auch irgendwie selber mit. Also du hast da auf jeden Fall immer, auch wenn du nicht in der Gruppe fährst, unterstützende, helfende Hände. Nicht nur von irgendeinem Unterstützer Jeep, der da mitfährt, sondern einfach von einem anderen Fahrer. Aber klar, trotzdem bleibst du aber dabei, dass du halt da rauskommen musst dann an der Stelle, wo du bist. Wenn du sagst, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, du musst ja von dem Berg oder aus dem Wald oder was ja schon irgendwie rauskommen. Und das ist natürlich in Italien bei diesem Transitalia-Marathon etwas entspannter vielleicht, weil ja auch die Besiedlung viel, viel größer ist. Also in Italien, auch wenn du da abseits bist, dann ist nie so weit wie wie in Bosnien bis zum nächsten Dorf oder sowas. In Bosnien fährst du teilweise echt zig Kilometer, es kommt keiner. Es kommt nichts, außer, ja, es gibt Wildpferde. Sehr schön da. Aber die wird schwierig, dass du die irgendwie vor den Karren spannst. Also ich möchte es nicht dramatisieren, aber es ist schon nochmal knackiger als jetzt zum Beispiel da in Italien.
Ja, okay, das ist schon eine klare Ansage, so mit der man arbeiten kann. Und ich fand das mit dem Trinken auch wichtig. Das ist natürlich bei den Temperaturen auch mega wichtig. Stell dich mir übrigens ganz nice vor, wenn du dann im Biwak bist und da ist, das ist ja auf 1300 Meter oder 1400 Meter, da ist es wahrscheinlich ein bisschen kühler, ne? So als wenn du jetzt da unten durch die...
Ja, ich finde, kühl ist das falsche Wort. Oder vielleicht nachts. es ist einfach so.
Ja.
Ich kann natürlich nur die letzten 2 Jahre, Jahren erzählen. Wer weiß, vielleicht ist es dieses Jahr ganz anders, aber es war trotzdem echt heiß. Nachts kam an ein paar Tagen in der Tat Gewitter runter, ordentlich. Dann hat es natürlich schon abgekühlt. Aber in der Zeit, in der du fährst, war es einfach immer bombenheiß.
Ja, okay.
Da bin ich mal gespannt dann, wie es dieses Jahr ist, was du dann berichtest. Werdet ihr bestimmt auch nochmal drüber
quatschen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Bist du auch herzlich eingeladen, auf jeden Fall, Felix, wenn wir darüber sprechen. Lass uns noch mal ein bisschen über die Fahrerausrüstung reden. Ich, kleiner Nerd, weißt ja, ich lieb's, mich darüber zu unterhalten. Was hast du an? Bist du klassisch so, ich habe mal in Anführungsstrichen klassisch mit Jersey gefahren und Weste und so?
Ja, bis auf, also ich kann nicht mal so, ich habe ganz klassisch Jersey mit einem zum Thema Dings, Panzer oder wie man es nennen möchte, drunter und also klassisch so Enduro-Style, einfach wegen der Luftzirkulation. Du brauchst halt echt jede Möglichkeit, dich so gut es geht runterzukühlen. An manchen Pausen hast du halt ausgezogen, hast komplett in den Fluss reingedrängt, hast wieder angezogen, aber es verfliegt einfach wirklich sehr, sehr schnell. Und gerade wenn es so 40 Grad hat, ist dann echt wie wenn dir einer einen Föhn ins Gesicht hält. Das ist halt dann
krass.
Ruckzuck wieder trocken. Aber ansonsten normales Fahrer, Outfit, so Jersey-mäßig. Ich bin an einem Tag mal, weil ich es ausprobieren wollte, ich habe so eine Climb Badlands Pro Kombi.
Kenn ich.
Ist eigentlich so Adventure-mäßig, aber die hat da so eine mega gute Belüftung. Und die habe ich mal getestet. War schon grenzwertig, aber es war auch wirklich bei 40 Grad und so weiter. Dann auch mit so einer kühlen Unterwäsche und so weiter. War schon grenzwertig, würde ich jetzt nicht empfehlen. Also wer so eine dicke Kombi hat, würde ich jetzt nicht mitfahren. Dann lieber sowas doch zulegen.
Aber also wer so ein bisschen masochistisch ist und sich gerne ein bisschen quält, ne? Oder wer auf Saunagänge steht, ja, der genau. kann auch mal. Naja.
Damit man, genau.
Also diese Anzugdiskussion diese Auseinandersetzung damit, das ist ja hier ein Dauerthema und so. Okay. Und bei allen Belüftungssachen darf man immer nicht vergessen, die belüften natürlich nur, wenn sie auch Fahrtwind kriegen. Ne? Du brauchst ein gewisses Tempo. Sonst
bringt sehr, sehr gut, genau. Und wenn du halt mal stecken bleibst und es wird vorkommen, selbst wenn du einfach nur wartest, weil da ein Stau ist, bei dir, das gibt's halt.
Dann kannst du den berühmten Eukalyptus-Aufguss machen.
Richtig, ja, genau.
Nee, aber finde ich ja auch wichtig, dass man sich da Gedanken drüber macht, denn die Leute sitzen wahrscheinlich in Deutschland und überlegen, Mann, was nehme ich jetzt mit und dies, das und so. Ich will mich auch nicht ärgern, dass ich die falschen Klamottis habe. Richtig klug, Grisi, und jetzt genau so die Ohren spitzen, wäre natürlich vor Ort einen Rallye-Anzug anzubieten, ne? Aber das ist nicht so einfach. Und Helm hast du wahrscheinlich einen schön groß belüfteten Crosshelm, nehme ich an.
Ja.
Auf,
ja,
ne?
Absolut. Also nichts mit Visier oder sowas. Mhm. Crosshelm-Brille.
Ich stelle mir das in der Gruppe recht klug vor, mit einer Funke zu arbeiten. So, das, mir würde das, glaube ich, helfen, dass man auch sich ein bisschen warnt, so der vorwegfährt oder dass wenn man ein Problem hat oder so, stelle ich mir ziemlich cool vor. Okay. Und eben trinken, hast du gesagt, großen Trinkrucksack, ne, mitnehmen.
Also ich weiß, man soll es ja nicht machen, man soll ja in diesen Trinkrucksack irgendwie immer nur Wasser reinkippen, aber ich habe mir da echt diese Elektrolyt-Dinger reingemacht, gut ausgespült, zur Not kaufst du halt einen neuen Schlauch oder einen neuen
Ja, das darf nun wirklich nicht das Problem sein, naja.
Nee, also klar machst du da jetzt keinen Eistee rein, aber das war echt gut, weil du hast permanent das immer getrunken, weil wenn du merkst, boah, mir geht's nicht gut und du fängst dann erst an, kennt man ja, ist es ja, schon recht spät. Du solltest ja eigentlich permanent so ein bisschen
Zeug. Also ich muss dazu sagen, ich mache schon ewig Elektrolyte in den Trinkrucksack rein und das funktioniert prima, halt ohne Kohlensäure. Ich wasche den danach gut aus und das schmeckt auch nicht danach. Ich habe da für mich was mit, da muss man auch so ein bisschen probieren, ne, welche Elektrolyte verträgt man wie und so. Ja. Das habe ich so ein bisschen rumexperimentiert. Was ich ziemlich spannend fand den Tipp habe ich von einem Ex-Dakar-Fahrer bekommen, von Jim Pearson. Der fährt mittlerweile zwei Trinkrucksäcke oder zwei Trinkblasen. Übrigens geht das bei den aktuellen Myra Jackets wohl, sind die dran, das zu entwickeln, dass du zwei Trinkblasen reinmachen kannst, was total geil ist. Nice.
Also weil links Bourbon für Feierabend, oder?
Ja, oder du nimmst halt zwei Stück und in einer hast du wirklich nur Wasser drin und in der anderen dafür, weil ich mache das immer so, dass ich Elektrolyte reinmache, aber verdünnt, also nicht dieses Mischverhältnis, wie die das angeben, weil sonst ist mir das viel zu süß und dann dann kotzt mich das irgendwann an und will ich das nicht mehr trinken. Und die machen das dann so, dass die dieses Elektrolyt, das, was man eigentlich hier nach dem Feiern gehen auch zu sich nimmt und das richtig hochkonzentriert in der einen und in der anderen dann eben im Wasser. So, das ist auch wohl so eine Kombination, was die ganz gern fahren. Und das ist auch der Grund, warum ganz viele von den Dakar-Jungs, warum die zwei Trinkschläuche dran haben. Mhm. Jetzt, ich dachte immer, das ist einfach, weil die mehr mitnehmen, sondern nee, die haben unterschiedliches Zeug da drin. Das fand ich ganz spannend.
Und denkt an Howies Geheimtipp, ja, Eiswürfel. Wenn ihr sie irgendwo herkriegen könnt, macht Eiswürfel mit rein. Die tauen so über den Tag ab, so, die halten noch lange kühl. Ich find's so nice, am Rücken dann immer so ein bisschen Kühlung zu haben und das Getränk bleibt ja auch kalt, so.
Mega. Was übrigens voll geil ist, ne, das ist so ein Ding da, ich denk da gerade drüber nach die ganze Zeit schon. Und zwar, ich hab von, ich weiß gar nicht von welcher Marke das ist so ein Trinkrucksack, der ist nicht speziell für Motorradfahren, so ein ganz kleiner Rucksack und da ist einfach nur eine 3-Liter Trinkblase drin und so ein Mini-Fach, wo du ein bisschen Kleingeld oder ein Handy reinbekommst, dann war das, das. Und das Geile ist, der ist innen drin, aber isoliert, wie so diese Kühltaschen, die du so im Supermarkt kaufst, oder ein bisschen dicker wie diese Kühltaschen. Und das ist so geil, das Ding, weil ich oft beim so, wenn man so wandern geht, dann packe ich den in den Wanderrucksack rein und ziehe einfach nur einen Schlauch raus und das hält echt den ganzen Tag deutlich kühler.
Ach, geil.
Und ich bin mit Myra schon, ob wir nicht ein isoliertes Trinkblasenfach, weil ey, irgendwann, wenn du halt 40 Grad hast und so und irgendwann kommt da einfach nur noch warme Brühe und du trinkst das halt, weil du musst, aber so richtig cool ist es halt eigentlich nicht mehr so, ne? Das ist halt eher so, aber hilft ja nichts, ne?
Ich hab noch wollte heute den Podcast abschließen mit einer Turbo-Fragenrunde. Ich habe nämlich noch so ein paar Fragen, die wir vielleicht schnell beantworten können.
Ja.
Und bevor wir das machen, ich habe noch einen Kommentar, den ich gerne einfügen würde. Und zwar wirklich auch von einem Urgestein aus der Bubble. Steph hat uns was geschickt, ja, der hier auch schon öfter zu hören war.
Grüße gehen raus, ey.
Man kennt ihn, liebste Grüße, Steph. Auch mit am aktivsten so auf dem Discord-Server in der Bubble. Also da habt ihr ihn bestimmt schon mal gelesen, wenn ihr auch in der Bubble seid. Und der ist dieses Jahr auch wieder dabei, war letztes Jahr auch dabei und hat mir Folgendes geschickt.
Hallo, Steff hier. Was finde ich an der Bosnia-Rallye toll? Die Bosnia-Rallye hat eine wunderbare Landschaft. Man kann überall oder praktisch überall fahren. muss ein bisschen auf die Totenköpfe aufpassen, dass man da nicht irgendwo in gesperrte Gebiete fährt, wo dann noch irgendwelche Minen aus dem Krieg liegen. Die Kameradschaft unter den Fahrern ist toll. Egal, wo du herfährst und es steht jemand, sofort fragt der, der vorbeifährt, jeden Stehenden, ob irgendwie ein Problem ist. Und jeder Stehende gibt sofort einen Daumen hoch. Ja, mir geht's gut. Und so achtet jeder auf jeden. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Dazu ist die Rallye gut organisiert. Das Roadbook ist so, dass man es auch als Anfänger versteht und man sich recht schwer verfahren kann. Also das ist einfach gut gemacht. Und im schlimmsten Fall hat man ja immer noch den Track. Und der letzte Grund, warum wir da sind, letztes Jahr war ich mit Sandra da. Sandra hatte in der 5. Etappe noch ein kleines Problem mit der Kupplung, musste dann da vorzeitig ein bisschen früher zurück. Und die Rechnung ist jetzt zu begleichen. Und dieses Jahr begleitet uns unser Sohn auch noch mit, der mit seiner 701 mitfährt. Und mal gucken, wie das dann als Gazellen-Racing-Team mit uns drei und Svenny zusammen wird.
Ja, liebste Grüße an das Gazellen-Racing-Team, wie es selbst ernannt heißt. Die haben sogar eigene Jerseys jetzt mit. Ich bin gespannt, wer sie erkennt und dann lieb grüßt auf jeden Fall. Und spannend ist doch wirklich, die haben ja nicht miteinander geredet so, ne? Und dass alles in diese Richtung immer geht, dass sie sagen, das ist eine herzliche Rallye so, man hilft sich, das hat einen guten Vibe und so. Und ich finde, deswegen lohnt es sich auch, damit sich mal ein bisschen mehr zu beschäftigen und drüber nachzudenken, ob das was vielleicht für euch ist da draußen. Ich habe jetzt noch eine Kurzrunde an Fragen.
Aber ganz, ganz kurz, Hau, bevor wir die Kurzrunde starten, ne? Dieses Zusammengehörigkeitsding und man fährt zwar irgendwie Motorsport, aber man fährt auch eher zusammen gegen die Strecke als gegeneinander.
Ja.
Das finde ich eigentlich ganz schön, wie Sven das gesagt hat.
Fand ich auch.
Alle, die das hier schon länger verfolgen und Dakar FM, Rally Talk und so weiter und so fort, ich glaube, die hören auch raus, dass das einer der Punkte ist, was ich an dieser ganzen Rallye-Bubble so dolle liebe, was egal auch, wie chaotisch das in Ägypten war, was da so war, was in Südafrika so war, was ich von Mike Wiedemann, was dann Tobi Ebster, was wir bis zu den Pro-Fahrern hoch, ne, da wird angehalten, wenn was ist und so weiter und so. Und das ist ja das, was ich finde, was diesen, um das Oldschool zu sagen, ist so ein Gentleman-Sport irgendwie für mich so. Und das ist ja das, was ich dran liebe. Und bevor du jetzt mit deinen Fragenrunden anfängst, wir haben nämlich eine Sache vergessen, wollte ich zum Anfang an machen. Leute, wir haben noch ein Gewinnspiel. Wir haben doch gesagt, wir haben, und da erstmal gehen an unseren Lieblings-André von KTM Deutschland, der uns hier dolle unterstützt raus. Und zwar verlosen wir ein Rallye Dakar Buch.
Und was
und zwar
für eins?
Richtig geil, das ist ein Hardcover, das ist ein richtig, richtig dickes Buch. Da ist die komplette Geschichte der Dakar drin. Das kostet so um die 60 Euro, wenn man das kauft, glaube ich. Und mit geilen Bildern, mit geilen Berichten, mit Inside-Stories, also wirklich vom Beginn an bis fast heute. Und das verlosen wir. Und Howie, ich hab mir das überlegt, ohne das mit dir abzusprechen.
Ja.
Und zwar machen wir das folgendermaßen. Das soll ja so ein bisschen schon eine Challenge auch für euch sein. Und zwar, ich schicke dir nachher ein Bild zu. Und auf diesem Bild wird ein Tulip, also ein Ausschnitt aus einem Roadbook sein. Und derjenige, der in den Kommentaren auf Insta oder so, wo du das postest, zuerst das richtig aufschlüsselt, was dieser Tulip bedeutet für die Navigation, der kriegt das Buch.
Ah, ist ja mega. Also Leute, ne, ich werde es ins, also das ist jetzt für euch schon Vergangenheit, für uns ist es die Zukunft, denn ich werde es ins Vorwort auch noch reinbringen, dass es ein schönes Gewinnspiel gibt, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Jetzt sind wir an der Stelle. Macht unbedingt mit, auf Instagram wird es das geben, das Bild. Also da müsst ihr euch dann leider doch irgendwie anmelden und da könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen. Oder ihr müsst zumindest euch die Instagram-Seite @realbearsontour reinziehen und dann könnt ihr auch sonst eine E-Mail oder WhatsApp schreiben. Kommen wir zur Schlussrunde hier mit unseren Mini-Fragen noch. Und die eine, die ich ganz relevant fand, ich glaube, wir haben schon mal im Nebensatz, hast du schon mal gesagt, Felix, braucht man eigentlich unbedingt ein Roadbook und muss man das lesen können und darf ich mir das alles aussuchen?
Okay. Du kannst auch Roadbook fahren, klar, Papier oder digital. Du kannst aber auch sagen, wenn du da teilnehmen möchtest, willst aber kein Roadbook fahren, du kannst einfach nach GPX-Track fahren. Also hast dein Garmin oder was auch immer, kriegst den Track, haust den drauf und fährst einfach der Linie nach.
Könnte ich das auch wechseln, wenn ich merke, ich komme nicht klar, so während der Rallye? Das ist entspannt. Ja. Ah, cool, okay. Aber das kriegt man nicht geliehen? Das, wenn man Roadbook, das muss man sich schon besorgen vorher, ne?
Was genau meinst du?
Also die Halterung, dies, also, das und so, ne? Das muss
ich
mir schon.
Ja, du kannst, ich glaube, wenn du, die haben begrenztes Kontingent, du kannst, wenn du ganz, ganz früh dran bist, kannst du dir auch Roadbook-Halter dort und so weiter mieten. Mhm. Weiß nicht, wie viele, weiß nicht, was es kostet, aber kannst du, da musst du aber ziemlich früh dran sein.
Mhm. Nächste Frage, was gibt's?
Darf ich kurz ergänzen, weil das ist echt wichtig, nur ganz kurz, ohne die große Story dahinter.
Ja.
Ich würde aber empfehlen, auf jeden Fall ein Navigations-Backup mitzunehmen. Mir kurze Geschichte, ich hatte mir echt ein sehr, sehr teures Garmin Tread SXS gekauft, wo ich Roadbook und so weiter abspielen kann. Und es ist mir, bei der technischen Abnahme ist es einfach verreckt. Es war
schwarz.
Es war nichts da.
Ach,
Garmin hat sich dann im Nachgang gut drum gekümmert. Ich habe ein Ersatzgerät bekommen.
Aber bringt
gut,
er aber dann
in
auch
in diesem Moment
ja,
war,
ja, ja.
ist eine Katastrophe.
Ja.
Und ich hatte noch nicht mal einen Smartphone-Halter dabei. Und wenn es nur das ist, nehmt euch ein altes Smartphone mit, wo der Track drauf ist. Ein Halter, so ein X-RAM oder wie die Dinger heißen. X-Mount, RAM-Mount, was weiß ich was.
Ja, ja,
nehmt
es
euch mit, dass ihr wenigstens danach fahren könnt. Ich musste mich beim dann das eine Mal echt immer halt an jemanden dranhängen aus der Gruppe.
Ja,
und das war ein bisschen Debris. Also irgendwas mitnehmen, Backup.
Falls sehr guter weg. Tipp. Danke Felix dafür. Nächste Frage ist, wie ist das eigentlich mit Tanken unterwegs? Also muss ich die Stage mit einer Tankfüllung fahren können?
Nee, das nicht. Es gibt sowohl auf dem Roadbook eingezeichnet, wo Tankspots sind. Das sagt er auch im Briefing am Vorabend. Aber ich glaube, gerade die kleinen Maschinen, es gibt immer so eine Regel, du solltest irgendwie, glaube 150 Kilometer oder 130 oder so, solltest du mit einer Tankfüllung packen, weil eben es da so ab vom Schuss ist, dass manchmal so lange keine Tanke kommt. Die großen Bikes, da ist eigentlich nie ein Problem, aber die kleinen 350er, 450er Maschinen, 150 Kilometer sollte drin sein, glaube ich.
Auch wichtig. Und wie ist es eigentlich, war so eine andere Frage noch, wie ist es eigentlich mit Verpflegung unterwegs? Ich kann ja abends wahrscheinlich da dann essen, ne? Da gibt es wahrscheinlich Möglichkeiten. Wie ist das denn unterwegs? Muss ich mir morgens eine Schnitte machen oder gibt es da Restaurants auf der Strecke?
Ja, also du musst dich auf jeden Fall selber drum kümmern.
Okay.
Es gibt keine Punkte, bis auf mal so ein Climb-Stand, da hast du halt ein Wasser und einen Apfel bekommen. Okay, aber so richtig, richtig Verpflegung, du musst dich selber drum kümmern. Entweder du nimmst dir halt was mit, schmierst dir ein Brot oder suchst halt dann irgendwo ein kleines Restaurant. Es gibt's schon immer mal wieder. Also es ist nicht so, dass da keine Menschenseele ist. Es kommt immer mal wieder ein Dörfchen oder irgendwas, da kannst du dann mal die guten Chivapchichi essen oder was auch immer. aber du musst dich quasi selber drum kümmern.
Okay.
Also Mischung aus beidem ist wahrscheinlich das Beste. Nimm ein bisschen was mit, aber kannst auch unterwegs irgendwo mal was essen.
Letzte Frage. Du wohnst jetzt schon ein bisschen südlicher als wir beide hier. Bist ein bisschen näher dran in Bosnien, auch wenn es nicht so viel ist. Wie viel Zeit muss ich einplanen? Für insgesamt 5 Stages und lange Anfahrt nach Bosnien. Wie viel Urlaub nimmst du dir für sowas?
Also ich weiß nicht, ob du alles ausfüllst, aber du solltest 10 Tage mal einplanen. Hast, glaube ich, dann irgendwie auch noch so einen Tag Reserve irgendwie, aber du hast ja die 5 Tage Stages. Es gibt am Tag davor einen kleinen Prolog, also schon mal quasi 6. Tag. Du hast ja auch du musst ja auch ein bisschen früher da sein, wegen dieser technischen Abnahme. Die ist jetzt nicht wild, die schauen sich einfach nur dein Moped an, dass sie nicht komplett kaputt ist. Es ist keine TÜV-Prüfung.
Und kein Chopper ist.
Ja, die schauen einfach nur kurz drauf und dann kriegst du deinen No-Race-Aufkleber. Okay. Ja, aber du musst halt da gewesen sein. Wir sind von Stuttgart eben gefahren zu zweit und haben eigentlich mal 2-3 Stunden Pause gemacht, bis trotzdem 17 Stunden oder so unterwegs. Das letzte Stück in Bosnien, also ist einfach dann irgendwann, weil es eben so in der Pampa ist, so kurvig, wenn du dann mit deinem Hänger unterwegs bist, du fährst halt Durchschnittsgeschwindigkeit 30. Kurve, Berge, Kurve, du kommst einfach nicht mehr voran. Es sind dann vielleicht noch 150 Kilometer, aber es zieht sich ewig. Und wenn du es jetzt nicht komplett stressig machen willst, solltest du vielleicht schon irgendwie so 2 Tage vorher auch nochmal planen. Und dann halt Rückreise. Ja. 9 Tage, besser 10, mal Urlaub nehmen quasi.
Ist ja auch blöd, wenn du dann völlig am Ende zu Hause ankommst und musst nächsten Tag um 7 Uhr arbeiten.
Das ist ja auch that's rally life, Bossus.
That's rally life, genau.
Wenn möglich, dann nicht, aber ja.
Chrissy, und jetzt hau ich mal was raus, was wir so halb abgesprochen haben. Du hast gesagt, dass du, wenn es denn irgendwie geht, unterwegs ein bisschen Aufnahme machst. Ne?
Ja.
Und das fände ich mega toll, wenn du das machst. Ja. Dass wir hier vielleicht am Ende so ein rundes Ding draus bauen. Und dann wäre mein Vorschlag, dass wir uns auch gerne in dieser Konstellation nochmal treffen und ein bisschen recappen. Dann kann Chrissy mal erzählen. Vielleicht fällt dann auch Felix die eine oder andere Anekdote noch ein. Und ich bin einfach gespannt, weil ich bin in Gedanken natürlich mitgefahren. Ich bin dieses Jahr leider auf keiner Rallye unterwegs. Ich fahre aber in wenigen Tagen den Trans-Euro-Trail Niederlande. Nice. Und da werde ich euch auch ein bisschen von erzählen.
Um das vielleicht so kurz zu umreißen, was ich vorhabe, Stand jetzt. Ja. Ne, es kommt drauf an, wie kaputt ich nach den Stages bin, natürlich so ein bisschen, wie mich das Ganze fordert. Aber eigentlich will ich so ein Rallye-Tagebuch machen. Und das Schöne ist, das sind ja einige Bären vor Ort, die werden wir sicherlich ab und zu mal vors Mikrofon zerren. Dann habt ihr die Perspektive, dass ich mit der Sportenduro ja mitfahre, auch eben mit meinem Stufenplan für meine Rallye-Ziele. Und auf der anderen Seite fährt unser lieber Angelo mit auf der 890 KTM, der auch mit einer ganz anderen Ambition, der einfach sagt, er hat einfach Bock in Bosnien ein geiles Abenteuer zu erleben und diesen Rallye-Motorsport-Gedanken gar nicht so mitträgt. Also aus einer anderen Motivation. Ich werde natürlich versuchen, vielleicht auch mit dem Stefan, mit dem Organisator zu sprechen. Ich weiß, dass Tay Perry, eine Ex-Dakar-Pilotin aus Südafrika, fährt dieses Jahr mit. Mit der bin ich auch schon im Kontakt und versuche, wollte eh die ganze Zeit ein Interview hinbekommen. Vielleicht klappt es auf der Bosnia und so. Also wenn ich das hinkriege von der Konstitution, sage ich mal, dann werde ich da schon gucken, dass wir da einiges an feinem Content podcast-technisch für euch da draußen bereitstellen.
Digga, also da lohnt es sich, diesen Podcast zu abonnieren und dem auch vielleicht mal einen Haufen Sterne zu geben, die 5 Sterne zu geben. Da würden wir uns dolle freuen, Leute.
Und wir haben ja noch mehr von diesen Dakar-Büchern, die wir verlosen können. Ne? Vielleicht stoppen wir ja das eine oder andere nochmal. Also bleibt dran.
Gut, ich bedanke mich bei euch beiden nochmal sehr, sehr, sehr von Herzen, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt. Und ich denke, viele da draußen bedanken sich auch, weil es echt sehr informativ war heute, was das Thema Rallye, aber insbesondere Bosnien Rallye angeht. Überlegt doch mal, ob es was für euch ist fürs nächste Jahr. Hört euch die weiteren Teile noch an und bleibt eh sehr, sehr gerne dabei hier im Bergcast. Ich sag ciao, schön sauber bleiben, bis zum nächsten Mal und Peace nach Baden-Württemberg und natürlich nach Hannover. Tschüss. Yo.
Ja, Howie, danke dir. Felix, dir auch nochmal vielen Dank. Er hat mir für die Vorbereitung auch nochmal echt gute Einblicke gegeben. Bis dahin, macht es gut.
Sehr gerne, danke fürs dabei sein dürfen.
Nothing above. Nothing above. We're surrounded.